Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Franz Alt. Herr Alt, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ich bin mit ihm groß geworden. Für alle, die nicht wissen, was ein Fernsehen ist, können Sie mal sagen, was Sie jahrzehntelang getan haben?
Politische Aufklärung, indem ich Report moderiert habe, indem ich Zukunftssendungen gemacht habe. Ich habe die erste Zukunftsredaktion in der ARD aufgebaut, Anfang der 90er. Die hieß damals Zeitsprung. Und später in Dreisat Sendungen wie Querdenker oder Grenzenlos.
Sie sind, auch wenn man das nicht glauben mag, 80 Jahre alt, aber taufrisch und touren durch die Weltgeschichte, schreiben sehr viele Bücher, um Werbung zu machen für die Zukunft. Wir haben ein aktuelles Buch von Ihnen hier, Lust auf Zukunft. In diesem Buch wird beschrieben, dass wir alle Lust auf Zukunft haben sollten, weil Zukunft ist gut für uns alle und vor allem, wie wir die Wende schaffen werden. Das finde ich sehr motivierend an dem Buch. Wir werden darüber sprechen, weil Sie sind ja, man kann Sie auch als Solarpapst bezeichnen, Sie sind ein Freund der Sonne. Sie wohnen auch so, dass Ihr Haus mit Solarstrom versorgt wird. Sie besuchen Menschen, die sich für Solarenergie interessieren. Aber in diesem Buch wird nicht darüber geschrieben, wie wir diese Solarwende schaffen können, wie wir ins Sonnenzeitalter kommen, sondern dass wir über viele Dinge vollkommen neu nachdenken müssen. Sonst werden wir es nicht hinbekommen, dass unsere Enkelkinder einen Planeten vorfinden, der überlebensfähig ist. Ich finde es bei Ihnen so interessant, dass Sie heute ein Freund der Sonne sind, weil Sie sind ja eigentlich Sohn eines Kohlehändlers.
Ja.
Waren mal ein Freund der AKWs, also der Atomkraft, und schreiben im Buch auch selber, Sie waren mal selbst Teil des Problems, heute wollen Sie Teil der Lösung sein. Könnte man sagen, Sie haben sich vom Saulus zum Paulus gewandelt?
Energiepolitisch ja. Also als Sohn eines Kohlenhändlers geboren, habe ich in meinem kleinen badischen Dorf den Leuten Kohlen in den Keller getragen.
So richtig, das haben Sie
doch. Vor 60 Jahren, ja, auf dem Rücken, immer ein Zentner Kohlen mit meinem Vater zusammen. Und irgendwann habe ich begriffen, dass Kohle, Gas, Öl und Atomenergie, also die alte Energiewirtschaft, keine Zukunft hat. Deshalb, weil das erstens alles endliche Rohstoffe sind. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel von diesen fossilen Rohstoffen, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Dass das nicht nachhaltig ist, dass es auf Dauer nicht geht, versteht und lernt heute jedes Kind in der Schule. Und Atomenergie ist auch keine Lösung, weil sie gefährlich ist. Tschernobyl, Fukushima hat es bewiesen. Und auch in Deutschland sind die Atomkraftwerke gefährlich, denn jedes hat ein Restrisiko. Und Restrisiko ist jenes Risiko, das uns jeden Tag den Rest geben kann.
Das ist richtig.
Also brauchen wir Alternativen. Und die Alternativen sind ganz einfach. Die Lösung steht am Himmel. Die Sonne schickt uns jede Sekunde unseres Hierseins, auch während dieses Gesprächs, 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Und die Sonne scheint auf jedes Dach. Als ich eben durch Berlin lief, habe ich ein bisschen die Dächer von Berlin angeguckt. Die stehen alle umsonst in der Gegend herum. Stattdessen holen wir Öl aus Arabien, Kohle aus Südafrika und Gas aus Sibirien. Welch ein Wahnsinn! Und machen noch das Klima kaputt. Und die Sonne scheint auf jedes Dach. Das ist doch nicht normal. Das kann man doch auf Dauer nicht aushalten, diesen Zustand.
Führen Sie heute Klimakriege, also Energiekriege?
Ja, das ist die Energiekrise und die Energiekrise ist die Klimakrise, weil wir die meiste Energie, auch in Deutschland, heute immer noch über fossile Rohstoffe oder noch ein bisschen über Atomkraft organisieren. Und das ist alles problematisch. Fossile Energie macht das Klima kaputt. Fossile Energie wird immer teurer, weil sie zu Ende geht.
Ja, sie muss immer teurer werden, weil sie rarer wird.
Ja, natürlich. Sie gehen zu Ende, sie werden rarer, richtig. Und sie machen uns immer mehr Probleme. Also wir diskutieren ja über Fahrverbote für Diesel und so etwas. Also dass das keine Zukunft hat, weiß heute jedes Kind. Aber der Übergang ist recht schwierig. Warum? Weil die alte Energie immer noch so viel Einfluss und Macht hat in der Politik. Siehe die Dieselaffäre.
So wie Sie heute reden, so reden Sie jetzt schon ein paar Jahre, aber das war ja nicht immer so. Hätte Ihr Vater, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, noch verstanden? Hätte er da noch mitgemacht?
Ich glaube ja. Mein Vater war immer auf der Höhe der Zeit. Er hat nach 45, wissen Sie, nach 45 war es ja normal, dass wir noch auf Kohle gesetzt haben. Keiner wusste etwas vom Klimawandel, der dadurch entsteht. Das war wirklich kein Thema. Und der Kohle verdanken wir in Deutschland das Wirtschaftswunder. Also deshalb war alles für die Kohle.
Ja. Montanunion mit den Franzosen.
Montanunion mit den Franzosen, Ruhrgebiet, Motor der deutschen Wirtschaft und all so etwas. Das ist ja alles richtig, aber es ist Schnee von gestern. Und wenn ich mich nicht rechtzeitig auf neue Technologien einstelle, habe ich auch morgen nicht nur ökologische, sondern auch riesige ökonomische und Arbeitsplatzprobleme.
Wie haben Sie reagiert, als die CDU gesagt hat, Sie steigen aus der Atomkraft aus?
Ja, da war ich sehr froh. Ich bin mal ausgetreten aus der CDU wegen der Atomenergie, nämlich nach Tschernobyl. Ja. Nach Tschernobyl hat mein Freund Klaus Töpfer damals gesagt, Alt, bleib in der CDU, wir machen eine Anti-Atom-Partei daraus. Daraus wurde nichts. Und dann bin ich 2 Jahre nach Tschernobyl, als ich begriffen hatte, dass das auch in Deutschland passieren kann, was in der Sowjetunion passiert ist, aus Protest gegen die Energiepolitik aus der CDU ausgetreten. Ich habe damals in einem offenen Brief dem Helmut Kohl und dem Heiner Geißler geschrieben, die CDU ist ökologisch keine sensible Partei, also nicht auf der Höhe der Zeit.
Das passt aber auch nicht zu dem C, weil das steht hier für Christentum und christlich sein und das bedeutet
Bewahrung der Schöpfung.
Bewahrung der Schöpfung. Und wenn man eben Energieträger forciert und die benutzt, die die Schöpfung kaputt macht, das tun ja diese Energie, und für die man Kriege führt, dann hat man das C falsch interpretiert. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass im Raum Aachen jetzt wieder größere Wälder abgeholzt werden sollen.
RWE macht das, ja. Im Jahre 2018.
Können Sie das nochmal, ich kann es gar nicht glauben, können Sie es nochmal wiederholen. Ja.
Also RWE hat jetzt angekündigt, weil sie die Genehmigung haben, werden sie weiterhin in der Nähe von Aachen Wälder abholzen, um Braunkohle gewinnen zu können. Mhm. Wir wissen, Braunkohle ist der größte und schrecklichste Klimakiller überhaupt. Deutschland ist Braunkohle-Weltmeister. Das ist unfassbar im Jahr 2018. Wir tun immer so, als seien wir ganz vorne beim Klima und hätten wir eine Klimakanzlerin. Die hatten wir mal, das ist richtig. Angela Merkel hat mit dafür gesorgt, dass das Thema Klima ein Top-Thema der Weltpolitik wurde. Und nicht zuletzt wegen der früheren deutschen Vorreiterrolle haben wir das Pariser Abkommen zum Klimaschutz 2015 hingekriegt. Aber heute ist Deutschland abgehängt, nicht zuletzt wegen der Braunkohle. Und nun gibt RWE noch bekannt, wir werden weiter Wälder abholzen, um Braunkohle abbauen zu können.
Das ist ja im weitesten Sinne und mit Blick auf die Zukunft asozial.
Das ist asozial, das ist kriminell. Wenn ich weiß, was durch den Klimawandel passiert. Also bitte, dieser Sommer, dieser Hitzesommer 2018 hat uns ja erneut gezeigt, dass der Klimawandel auch bei uns ein Problem ist. Nicht nur in Afrika, wo die Menschen fliehen müssen wegen des Klimawandels, sondern auch in Mitteleuropa. In Mitteleuropa hatten wir 2003, da gab es schon mal einen starken Hitzesommer, 60.000 Hitzetote. Die Zahlen für dieses Jahr sind noch nicht bekannt in dem Augenblick, wenn wir das Gespräch führen. Aber ich fürchte, es werden wieder viele Tausende sein. Ich halte die alte Energiepolitik, vor allem die Kohle- und Braunkohlepolitik, für kriminell.
Wir werden noch über den Klimawandel sprechen, weil es gibt Menschen, die sagen, das ist doch alles nur Fake. Den gibt es ja gar nicht, weil es hat auch ganz früher schon bei Ausgrabungen hat man wärmere Zeiten gegeben. Darüber reden wir noch, weil es gibt auch wirklich, auch in Amerika, Leute sagen, ach,
Trump gehört dazu.
Ja, aber da lag, weil Sie gerade von Herrn Trump reden. Wir kritisieren ja Trump und die amerikanische Politik. Trump ist ja kein Einzeltäter, dahinter steckt ja auch eine...
Oder in Deutschland der AfD, die sagt, Klimawandel gibt es nicht.
Ja, also wir kritisieren diese Politiker und tun eben so, als wenn wir vollkommen anders sind. Aber Sie sagen, dass unsere Politik, wenn wir auf Braunkohle setzen oder wir auch Steinkohle abbauen, dass die gar nicht so viel anders ist. Sie ist nur besser umverpackt. Wie ist denn der Energiemix aktuell in Deutschland? Wie viel ist regenerativ?
Regenerativ im Strombereich sind bereits 42%. Als ich anfing, dazu Sendungen zu machen, waren wir bei 4%. Jetzt sind wir bei 42%, also mehr als verzehnfacht. Das heißt, wir haben doch einiges erreicht. Das Hauptproblem für die deutsche Energiewende ist allerdings der Verkehr. Im Verkehrsbereich ist so gut wie nichts passiert. Die Autos sind etwas effizienter geworden, brauchen etwas weniger Sprit als noch vor 20 Jahren, nur es gibt mehr Autos. Das hat sich alles ausgeglichen. Ja. Und im Heizungsbereich sind wir auch ganz hinten. Also im Strombereich sind wir ganz gut vorwärts gekommen. Insgesamt, wenn auch in den letzten Jahren die Große Koalition die Entwicklung des erneuerbaren Strombereiches leider ausgegrenzt hat. Siehe RWE mit dem Braunkohlestrom. Aber wir sind ganz gut vorwärts gekommen. Weltweit haben wir den Anteil des Solarstroms seit dem Jahr 2000 über verhundertfacht. Und den Anteil des Windstroms ver-18-facht.
Jetzt gibt es Leute, die sagen gerade, ja, aber diese schrecklichen Ventilatoren, die überall rumstehen, die werden auch zum Problem. Und wie gehen Sie damit um? Ist das alles positiv? Oder sagen Sie, natürlich kann man für allem eine Überdosis bekommen, muss das gut mixen. Gibt es ja Wasserkraft, es gibt ja Erdwärme, Solarstrom. Wie muss man das mixen, damit die Menschen auch sagen, ihr verschandelt nicht die ganze Landschaft und so weiter?
Also, dass wir die Landschaft nicht verschandeln müssen, beweist gerade die Stadt München. Die Stadt München hat jetzt bekannt gegeben, bis zum Jahr 2040 gibt es in München nur noch erneuerbaren Strom und erneuerbare Wärme, weitgehend über Erdwärme, also Geothermie. Das kann man nicht überall machen, aber dann müssen wir halt andere Energieträger, erneuerbare nutzen, die ganze Sinfonie der erneuerbaren Energien einsetzen. Das ist Sonne, das ist Wind. Also wenn ich gegen Atom bin, das sind die meisten Deutschen heute, kann ich nicht gut gegen Windstrom sein. Irgendwo muss doch mein Strom herkommen oder meine Wärme. Ja. Bioenergie, Wasserkraft, Geothermie, wie gesagt, und Wellen- und Strömungsenergie der Ozeane. Das alles ist der ganze Mix der erneuerbaren Energien. Wir müssen nicht das ganze Land mit Windrädern vollpflastern, das ist richtig. Das
wollen Sie auch nicht.
Will ich auch nicht, aber wir müssen auch viele Windräder aufstellen, denn oft weht der Wind, wenn die Sonne nicht scheint. Und oft scheint die Sonne, wenn der Wind nicht weht. Und Sonne und Wind sind die größten erneuerbaren Energieträger. Deshalb brauchen wir auch Windräder in Deutschland. Wie gesagt, viele Leute, die heute gegen Windräder protestieren, brauchen selbst viel Strom und zugleich sind sie noch gegen Atomenergie. Das halte ich für ziemlich schizophren, wenn ich Strom brauche und dann auch noch gegen Windräder bin. Ich brauche neben der Sonne auch die Windenergie in Deutschland. Wir werden künftig etwa 30-40% des Stroms über Windräder in Deutschland produzieren. Heute sind wir bei 16%. Wir brauchen also etwa nochmal doppelt so viel Windräder. Die müssen wir einfach aufstellen, wenn wir die Energiewende wollen, wie wir heute haben in Deutschland. Wir müssen nicht alle an Land aufstellen. Wir haben auch die ersten Windräder auf See aufgestellt. Und das ist insofern intelligent, weil wenn ich Windräder auf See kombiniere mit Windrädern an Land, ich fast immer irgendwo Wind habe. Deshalb ist das eine intelligente Verzahnung von Windrädern auf See und Windrädern an Land, also Offshore und Onshore Windräder.
Sie schreiben in Ihrem Buch und machen sich ganz stark dafür, dass die Energiewende eben auch ein Motor ist, um Solarstrom ist auch Sozialstrom und dass das vor allem auch dezentral passieren soll. Wenn diese Windräder alle wieder RWE gehören oder wem auch immer, dann können die ja wieder die Preise diktieren. Sehen Sie hier, dass die Kommunen und die Länder versuchen sollten, mit den Bürgern zusammen vielleicht Fonds zu gründen, um da in diese Stromproduktion zu kommen, um die Leute mitzunehmen? Ist das ein Weg? Oder soll das die Deutsche Bank regeln?
Herr Jepsen, wir haben bereits 1000 Energiegenossenschaften in Deutschland. 1000. Das heißt, jeder vierte Deutsche lebt irgendwo in einer Gegend, in der es bereits Energiegenossenschaften gibt. Und diese betreiben die Windräder. Nicht die großen alten Energiekonzerne fangen jetzt an, weil sie keine andere Wahl mehr haben, auch auf erneuerbare Energie zu setzen. Aber die Bürgerinnen und Bürger waren es. Und das ist auch vernünftig so.
Das sind diese Windräder Volksstrom letztendlich, sagen Sie.
Das ist demokratisch organisierter Volksstrom, völlig richtig. Sonne und Wind, der Wind weht fast immer und die Sonne scheint sehr häufig in Deutschland, wie man in diesem Sommer wieder gemerkt hat. Also, der große Unterschied zwischen der alten zentralisierten Energiewirtschaft und der künftigen dezentralisierten Energiewirtschaft ist dieser. Bisher hatten große Konzerne große Kraftwerke. Jetzt kann jeder Hausbesitzer und jeder Bauer, der einen Acker hat, Strom selbst erzeugen. Oder jeder Mieter kann auf seinem Balkon inzwischen, auch in Deutschland, das ist erlaubt jetzt gesetzlich, selbst Strom erzeugen, weil die Sonne auf jedes Dach scheint und weil der Wind fast überall und fast immer weht. Insofern brauchen wir keine alten Energiekonzerne mehr. Das sind Dinosaurier, die absterben und aussterben.
Aber genau die machen ja sehr viel auch Werbung und Panik verbreiten die, weil ich habe auch, als ich mit ihr Buch gelesen habe, parallel im Handelsblatt auch gelesen, dass die sogenannten Energieexperten dort waren. Achtung, das geht alles nicht. Sie haben sie nicht genannt, aber sie meinen sie natürlich auch. Das ist alles Wunschdenken und es wird zu Engpässen kommen und dann gehen hier die Lichter aus. Und im Übrigen würde das dazu führen, dass Deutschland deindustrialisiert wäre, weil wenn der Industrie der Strom ausgeht, weil die Sonne nicht scheint, der Wind nicht genügend weht, dann gehen hier die Arbeitsplätze flöten und dann werden Sie schon sehen, was Sie haben.
Also richtig ist, das Imperium schlägt zurück. Das war schon immer so, das wundert mich überhaupt nicht. Als Realist weiß ich, dass das Alte sich immer wehrt. Aber wissen Sie, ich beschäftige mich lieber mit dem Neuen, ich heiße ja alt, deshalb beschäftige ich mich lieber mit dem Neuen, das Alte stirbt eh ab. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Schaffen wir rechtzeitig die Energiewende? Dass der Energiewende kommt, steht fest. Das hat
die Was Natur meinen Sie mit
so
rechtzeitig? Haben wir nicht
die
Zeit?
Alten Energieträger gehen zu Ende. Insofern geht das eh kaputt, das Alte. Also intelligent wäre es, wenn die alten Energieträger, die RWEs und die E.ONs dieser Republik frühzeitig umgeschaltet hätten. Haben sie aber nicht. Deshalb haben sie heute Probleme. Und die Aktien fallen ständig. Und die Leute beschweren sich, dass sie immer weniger Geld bekommen von denen. Und das wird so weitergehen. Also wer klug ist, wer intelligent in die Zukunft denkt, wer Lust auf Zukunft hat, der schaltet rechtzeitig um. Immerhin haben die schon vor 30 Jahren, als ich die ersten Fernsehsendungen zu diesen Themen machte nach Tschernobyl, mir gesagt, zu teuer, geht nicht. Wir können höchstens 4% des Stroms in Deutschland am Ende des 21. Jahrhunderts, haben die damals behauptet, in ganzseitigen deutschen Zeitungsanzeigen, aus erneuerbaren Quellen organisieren. Mhm. Heute sind wir bei 42.
Muss man
also
dazu sagen,
Leute sind häufig eher das Problem, als dass sie zur Lösung beitragen.
Alles muss man fairerweise sagen, dass sich auch die Technologie ein wenig geändert hat. Also Solarzellen heute produzieren deutlich besser, Windkraft wird besser genutzt. Also das muss man auch dazu rechnen, aber man hat damals davor, man wollte das nicht.
Aber immer so, dass bei einer neuen Technik am Anfang nicht besonders effizient ist und dass sie teuer ist. Mhm. Solarstrom im Jahr 2000, als wir das erneuerbare Energiegesetz bekamen, hat damals zur Produktion einer Kilowattstunde etwa 70 Cent gekostet. Heute sind wir bei 5 bis 6 Cent in Deutschland. Also mehr als das Zehnfache weniger. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Die Saudis haben gerade angekündigt, sie bauen das größte Solarkraftwerk der Welt. Das ersetzt 80 Atomkraftwerk.
Wir reden also von dem Land und mit den großen Erdölfeldern.
Mit den großen Erdölfeldern und durch das Erdöl haben die auch viel Geld und können Solarkraftwerke bauen. Die Kilowattstunde in Saudi-Arabien, Solarstrom, wird künftig 1 Cent kosten.
Da kann doch kein AKW mithalten.
Kein AKW kann mithalten, kein Kohlekraftwerk, kein Öl kann mithalten. Die Saudis haben das begriffen. Mhm. Ihr Öl geht zu Ende. Und jetzt setzen sie auf die Sonne. In Chile bauen wir heute schon, haben wir Solarkraftwerke gebaut in den letzten 2-3 Jahren. Die machen Strom für 2,5 Cent. Heute schon. Deshalb sage ich ja in dem Buch, Solarstrom wird Sozialstrom. Das ist was, um die Welt zu entwickeln, um die Sozialfrage auch zu lösen. Das ist nicht nur eine Klimafrage, ist eine Arbeitsplatzfrage und es ist nicht eine Frage, was kostet der Strom in Zukunft. Sonne schickt uns keine Rechnung. Das ist der große ökonomische Vorteil der künftigen ökologischen Energieversorgung.
Aber Sie beschreiben in Ihrem Buch eben auch, dass wenn es keine Rechnung schickt, also keine Abhängigkeiten produziert werden, dass da auch ja, Machtverhältnisse, Machtstrukturen dann eben zerbröseln. Ja, weil sie sind ja auch nicht mehr erpressbar, wenn sie Öl, Gas und was sie auch AKW-Strom nicht mehr kaufen, müssen wir sagen, ach weißt du, da gehen bei mir nämlich nicht die Lichter aus.
Warum kann Putin uns zum Teil erpressen oder Trump versucht uns zu erpressen?
Mit Fracking-Gas,
ihr seid zu abhängig, ihr Deutsche, vom russischen Gas, da hat er ja zum Teil recht. Wir könnten über Sonne und Wind und Biomasse viel weiter sein, wenn die Politik endlich mal das begreifen würde, was die Bürger schon zu 90% begriffen haben.
Also kauft kein russisches Gas, kauft amerikanisches Gas. Ist ja eigentlich das, was gesagt
wird. Nützt deutsche Sonne. Also in dem Fall würde ich sagen, Germany first, nicht? So wie America first. Aber deutsche Sonne, deutscher Wind, deutsche Bioenergie. Mhm. Das ist auch eine vernünftige nationale Politik. Das ist demokratiestärkend, wenn wir unabhängiger werden. Und es ist friedenstiftend. Mhm. Denn wir haben Kriege um Öl geführt. Die ganzen Nahostkriege waren immer Kriege um Öl.
Würden Sie das so sagen?
Frieden durch die Sonne. Das ist die große Alternative zum Krieg um Öl.
Herr Alt, ich muss hier eingrätschen. Sie sind, wie gesagt, ein alter ARD-Journalist. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben Energiekriege geführt, da würden jetzt viele sagen, das ist ja eine Verschwörungstheorie, das waren Kriege, um Demokratie zu exportieren.
Wieso
jetzt?
Das hat Herr Bush uns erzählt. Wenn ich heute in Amerika im Kapitol mit Senatoren spreche oder mit Abgeordneten, die bestreiten nicht mehr heute, dass das Kriege um Öl waren. Früher hat man gesagt, Verschwörungstheorie, da stimme ich Ihnen zu. Mhm. Heute sagt das kein Mensch mehr, auch in Amerika mehr. Die Amerikaner versuchen ja, uns abhängig zu machen von ihrem Gas heute. Mhm. Ja. Das Verschwörungstheorie wird am Anfang immer gesagt, wenn jemand etwas nicht passt, ist Verschwörungstheorie. Heute sagen 90% der Deutschen Ja zur Energiewende.
Okay, ich möchte nochmal auf diesen Begriff Solarstrom und zwar Sozialstrom kommen, weil Sie beschreiben auch eine Straße, die sich überlegt hat, gemeinsam können wir unsere Dächer mit Solarzellen versorgen und da können auch Leute dran teilnehmen, die im Moment gar nicht das Geld haben, um sich Solarzellen. Ja. Wie hat das eine Bank realisiert? Das finde ich total spannend, weil das kann man nachmachen.
Ja. kann man nachmachen. Das ist ein bayerisches Dorf, nicht nur eine Straße, ein ganzes Dorf mit 1200 Einwohnern, das heute komplett mit erneuerbarer Energie, weitgehend über die Sonne, versorgt wird. Und der Bürgermeister dort hatte mich eingeladen.
Wie heißt das Dorf?
Bei München, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, bei München auf jeden Fall, 1200 Einwohner. Und der Bürgermeister hatte mich eingeladen zu einem Vortrag, Solarstrom ist Sozialstrom. Da war ich auch selbst überrascht. Denn das war noch eine Zeit, wo der Solarstrom, wie immer am Anfang, noch recht teuer war. Und da komme ich dahin und habe zu dem Bürgermeister gesagt, wie kommen Sie auf die Idee, dass Solarstrom Sozialstrom ist? Dann sagt er, bei uns sind die Rentner beteiligt, bei uns sind die Hartz-IV-Empfänger beteiligt an den Solaranlagen. Dann sage ich, aber die haben doch kein Geld, das zu finanzieren. Sagt er, brauchen die auch nicht, das macht die Sparkasse bei uns.
Also eine schöne Genossenschaftsbank vor Ort.
Eine Genossenschaftsbank, die organisiert das. Und die Rentner, die alten Rentner in diesem bayerischen Dorf und Hartz-IV-Empfänger beteiligen sich, die unterschreiben bei der Sparkasse, die Sparkasse organisiert das. Und die Hälfte des Gewinns, die Solaranlagen werfen Gewinn ab heute, bekommen die Hartz-IV-Empfänger und die Rentner, also die sozial Schwachen, und die andere Hälfte bekommt die Bank. Dann frage ich in dem Vortrag anwesende Hartz-IV-Empfänger, ja, wie viel ist das? Dann sagen sie, das sind 50 Euro, das sind 100 Euro im Monat. Das ist ein ganz schönes Zusatzeinkommen, das hilft uns. Und wir mussten nichts bezahlen, weil die Bank das organisiert, genossenschaftlich organisiert. Da sieht man, wie man es intelligent machen kann.
Ich möchte auf das Motiv zu diesem Buch kommen, weil es geht jetzt nicht nur um Solarenergie und dass die Sonne ein Weg ist, dass wir um die Sonne nicht herumkommen, auch bildlich gesehen, kommen wir ja nicht drum rum. Das heißt, wir kommen immer drum rum, aber wir lernen nicht draus.
Wenn die Sonne 3 Wochen nicht schiene, wäre alles Leben auf dieser Erde tot. Mhm. Es gäbe keine Menschen mehr, keine Tiere, keine Pflanzen, keine Bäume. Warum? Weil nach 3 Wochen ohne Sonne, dieser Planet Erde, unsere schöne Erde, minus 180 Grad hätte und alles Leben wäre erstarrt. Mhm. Nach 3 Wochen ohne Sonne. Diese Zusammenhänge muss man sich mehr klar machen. Dann versteht man, warum die Zukunft am Himmel steht.
Ich möchte Sie zitieren. Dieses Buch will zu einem neuen Vertrag zwischen den heute lebenden und künftigen Generationen anstiften. Man spricht ja von Generationenvertrag. Sie beziehen sich natürlich auf, wie wir Energie verbrauchen, wie wir sie nutzen, wie wir sie beschaffen, dafür viele Kriege führen. Aber auch, schreiben Sie im Buch, werden darauf kommen, alles, was damit zusammenhängt, wie wir wirtschaften, wie wir den Wald behandeln, Massentierhaltung, Plastikmüll, all das stimmt bei uns nicht. Wir leben in einer Zivilisation, in einer Zuvilisation, habe ich bei Ihnen den Begriff gefunden. Wir haben von allem zu viel. Wo soll man da anfangen? Und ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Der Schlüssel für die notwendige Wende, für die politisch und gesellschaftlich notwendige Wende, Sie haben ja recht, das ist nicht nur der Energie, das ist der Landwirtschaft, das ist der Verkehr, das ist die Art und Weise, wie wir mit Wasser umgehen, wie wir Müll produzieren, also Plastik ist weitgehend Erdöl. Das alles hängt zusammen. Der Schlüssel aber für alles ist immer die Energiefrage. Ohne Energie hätten wir keinen Wohlstand. Also wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kohle, brauchen wir jetzt die erneuerbaren Energien, und zwar alle. Und es würde uns noch weit schlechter gehen, als es uns nach dem Zweiten Weltkrieg ging, weil die alte Energie eh zu Ende geht. Also, die Lösung steht am Himmel. Wir müssen die ganze Palette der Erneuerbaren nutzen. Und wenn wir die Energiefrage lösen, dann haben wir eine Lösung der Verkehrsfrage. Nehmen wir mal das Elektroauto. Also, jeder Mensch in Deutschland, der halbwegs wach und bei Verstand ist, weiß, dass das Verbrennungssystem heute im Automotor keine Zukunft hat. Das macht uns so große Probleme. Wir diskutieren bereits über Fahrverbote und so etwas.
Und das in Stuttgart?
In Stuttgart, wo wir eine grüne Regierung, Landesregierung haben. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir dann keine Autos mehr hätten, dass man sich nicht mehr fortbewegen kann. Natürlich gibt es auch Alternativen im Flugbetrieb. Also Wasserstoff, Solar erzeugter Wasserstoff ist die Lösung für die Flugzeuge der Zukunft. Das heißt, am Schluss entsteht nur ein Abfallprodukt. Sauberes, sogar trinkbares Wasser, wenn ich Wasserstoff einsetze. Ich habe vor 20 Jahren im ARD-Studio ein Wasserstoffauto stehen gehabt, da sind wir ein bisschen rumgefahren vorher mit und da war trinkbares Wasser übrig, vor 20 Jahren schon. Also wir könnten das schon im weit größeren Stil auf den Straßen haben, als es heute der Fall ist mit den paar Elektroautos, die wir haben. Also es gibt immer Alternativen. Jedes Problem, das Menschen geschaffen haben, das ist sozusagen das Motto dieses Buches, kann auch von Menschen gelöst werden.
Für Sie ist
wir
der
müssen nur intensiver daran arbeiten, als wir das bis jetzt getan haben. Denn wir haben die Probleme ja geschaffen. Unsere Generation, meine Generation zumindest, hat die Probleme geschaffen, die wir heute haben. Und diese Energiefrage ist die Überlebensfrage der Menschheit, hat mal die Bundeskanzlerin gesagt. Ich kann nur voll zustimmen.
Wer baut denn im Autoland Deutschland die erste große Batteriefabrik?
Die Chinesen zurzeit. Die Chinesen haben jetzt beschlossen, in Thüringen, und der Landtag hat inzwischen zugestimmt, die erste Batteriefabrik in Deutschland und in Europa übrigens zu bauen. Die bisherigen werden in Amerika gebaut, die werden in China gebaut. Und das Autoland Deutschland ist bis jetzt unfähig gewesen, Elektroautos im großen Stil auf die Straße zu bringen oder auch nur eine anständige Batterie zu bauen.
Können Sie nicht oder wollen Sie nicht?
Dem es seit über 100 Jahren Bosch und Siemens gibt. Ja. Also die Pioniere der Elektrizität. Natürlich könnten die. Ich habe mal 1997 im Studio einen Chefingenieur von Daimler gehabt. Der hat uns erklärt und meinen mit damals Millionen Zuschauern erklärt, ab 2004 kann jeder in Deutschland ein Wasserstoffauto kaufen und der Wasserstoff kann erneuerbar produziert werden. Dann war ich 2005 bei Daimler in Stuttgart eingeladen zu einem Vortrag. Da saß ein Vorstand. Dem habe ich gesagt, sagen Sie mal, wo ist denn euer Wasserstoffauto? Euer Cheftechniker hat vor 7, 8 Jahren meinen Zuschauern schon erklärt, jeder kann es kaufen, 2004. Da sagte er, ja, das macht technische Probleme, vielleicht 2020. Dann rief ich den Cheftechniker an nach der Veranstaltung und habe gesagt, was haben Sie denn meinen Zuschauern erzählt? 2004 kann jeder das kaufen. Euer Vorstand sagt, 2020. Dann sagt er, halt. Wir könnten, wir dürfen nicht. Das war das einzige Problem.
In China fahren inzwischen Tausende von Elektrobussen, damit nicht jeder in ein Auto steigt. Das wäre in diesen
Bussen
steht da auch gar nicht möglich. Wie ist es in Deutschland, wenn man sagt, okay, wir wollen Elektrobusse haben? Gibt es in Deutschland wir haben große Busunternehmen, die Busse bauen, auch tolle Busse bauen. Ja? Gibt es welche, die sagen, gibt es das auch mit Elektro? Gibt es das?
Einige Versuchsbusse fahren, aber im großen Stil gibt es leider noch nicht. Ich habe an diesem Wochenende einen Chef eines Stadtwerks getroffen, der Stadtwerke Aachen. Der hat mir gesagt, er wollte Elektrobusse in Deutschland kaufen. Er hat keine deutschen Elektrobusse gekriegt, jetzt kauft er französische. Oder die Oberbürgermeisterin von Bruchsal hat mir vor einem Jahr etwa, hatte mich eingeladen, eine Aktion zu eröffnen, wo 48 Elektroautos für die Stadt Bruchsal im Carsharing-System vorgestellt werden.
Ihre Heimat.
Die konnte man also leihen. So, damit die Stadt Bruchsal bessere Luft bekommt, hat die OB das organisieren wollen. Da komme ich hin nach Stuttgart, nach Bruchsal, schönes Barockschloss, 48 Autos. Ich dachte, Mensch, tolles Bild für die Fotografen, sah gut aus. Guck mir die Autos näher an, lauter Franzosen. Dann frage ich die Oberbürgermeisterin, sagen Sie mal, wieso haben Sie keine deutschen Elektroautos gekauft? Dann sagt sie, keine deutsche Autofirma ist in der Lage, mir 48 Elektroautos zu verkaufen. Eine Schande für dieses Autoland Deutschland.
Mhm. Erstaunlich ist auch, dass der größte Industrieskandal der Nachkriegsgeschichte, nämlich das Dieselkartell, die haben sich ja da abgesprochen, dass das so über die Bühne gegangen ist als ja, ich weiß auch nicht, was das wussten die nicht, Software falsch programmiert. Wie gehen Sie damit eigentlich um als Journalist? Will man da nicht recherchieren? Will man das nicht wissen? Warum kommt es da nicht zu einem Aufschrei? Weil ich meine, diese Art verschmutzte Luft, die wir einatmen, ist ja auch tödlich auf lange Sicht.
Gut, wahrscheinlich haben die Kollegen, ich habe es ja auch nicht gewusst vorher, dass da manipuliert wird bei den Dieselmotoren. Aber das ist in erster Linie ein politisches Problem. Da hätte die Politik laut werden müssen, ist sie aber nicht. Die Politik kuscht noch immer bis heute, bis zur jetzigen großen Koalition von der deutschen Automobilwirtschaft. Wer hat denn eingegriffen als erstes? Die amerikanische Justiz. Wir sagen oft, diese Amis, diese Umweltverschmutzer. Ja bitte, da waren sie vorne. Wo werden Autofirmen verurteilt, die Dieselfahrer zu entschädigen? In Amerika, nicht in Deutschland. Da sieht man, wie die Politik einfach geschlafen hat. Das ist ein Kartell zwischen der Automobilwirtschaft und der Politik. Und die Große Koalition war bisher unfähig, dieses Kartell aufzulösen. Ich halte das für einen riesigen politischen Skandal.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie auch verstanden haben, dass Menschen, die Auto fahren, das nicht nur unbedingt tun, weil sie von A nach B müssen, weil dahin macht ein Auto im Grunde gar keinen Sinn. Es seien sie sehr ländlich, meistens steht so ein Auto, sondern es ist ja auch ein emotionales Verhältnis zum Auto.
Ja, ein Stehzeug.
Also ja, ein aber wie das Auto riecht, Licht und dass man drin Musik hören kann und so etwas. Also Sie sind jetzt niemand, der das Auto komplett ablehnt. Wenn jemand das als Spielzeug haben möchte, soll er das haben, aber muss es hinten Menschen vergiften? Das würden Sie gerne, dass das aufhört. Wie schnell kommt denn das Elektroauto und das selbstfahrende Auto, was da mit Strom fährt?
Hängt natürlich auch von den Fahrern und Fahrerinnen ab, wie schnell die das bestellen. Ich habe mal früher einen Mercedes gefahren und noch vorher einen BMW. Und ich habe mal zu BMW und Mercedes-Vertretern gesagt, also wenn ihr ein Elektroauto bringt, dann kaufe ich wieder ein Auto.
Also Sie sind auch gerne Auto gefahren?
Ich bin auch gerne Auto gefahren, klar, es ist ja etwas Praktisches. Ja. Ich habe es vor dem Haus stehen, steige ein und kann losfahren. Ja. Das ist schon praktisch, klar. Nur, ich muss diese Probleme der Mobilität im Zusammenhang sehen, auch mit der Umwelt und frage... Hab dann gesagt, solange ihr keine anständige Elektroautos baut in Deutschland, kaufe ich eure Autos nicht mehr. Ich bin jetzt 10 Jahre ohne Auto und lebe ganz gut. Ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch aus Sicherheitsgründen. Ich bin jetzt von Baden-Baden gestern Abend hierher gefahren mit der Bahn, also elektrisch. Ich kann ja heute schon elektrisch fahren. Wer elektrisch fahren will, soll die Bahn nutzen. Weitgehend ist die Bahn elektrisiert. Das heißt, es geht, wenn man wirklich will, aber es geht nicht überall. In einem kleinen Dorf kommen sie oft nicht raus, wenn sie kein Auto haben. Also dafür habe ich ja Verständnis. Nur die meisten Strecken, die wir in Deutschland fahren, gerade lange Strecken, da könnten wir viel eher öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Übrigens vor allen Dingen deshalb, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch deshalb, weil ich viel sicherer bin. Lieber Kollege, wir haben weltweit nach 1945 120 Millionen Tote durch Autos produziert. Das ist zweimal Zweiter Weltkrieg. Als ich das zum ersten Mal gehört hatte, konnte ich es gar nicht fassen. Ich dachte, so blöd kann doch der Menschheit nicht sein. Es ist so, ich habe gründlich recherchiert. 120 Millionen Tote. Jedes Jahr zusätzlich 3 Millionen Tote auf unseren Straßen durch die Autos. In der Bahn bin ich um den Faktor 100 sicherer. Abgesehen davon, dass ich auch arbeiten kann und keine verlorene Zeit.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, wenn jetzt alle auf Elektroautos umsteigen, dann stehen Sie halt mit Elektroautos im Stau. Und die fahren ja auch schnell, diese Autos. Die können ja auch Unfälle bauen. Das ist auch nicht der Weg.
Die Vorstellung, wir haben etwa in Deutschland 45 Millionen PKWs. Wir tauschen jetzt 45 Millionen Benzinautos gegen 45 Millionen Elektroautos um, halte ich für ziemlich albern. Das Stauproblem ist damit nicht gelöst. Übrigens, ich habe eine Statistik gelesen. Danach verbringt zumindest ein deutscher Mann im Schnitt mehr Stunden im Stau als beim Sex. Das halte ich für keine besonders hohe lebenswerte Lebensqualität.
Sie wollen, dass die Deutschen mehr Sex haben?
Ja, natürlich. Wenn es hilft, natürlich. Bei vielen wird es ja helfen vielleicht. Vielleicht hätten sie dann weniger Aggressionen. Ja, natürlich. Also lieber Sex als Stau. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also... Wie gesagt, wenn man die Dinge im Zusammenhang hängen sieht, fällt einem eine ganze Menge lustiger Sachen ein.
Okay, das heißt, das fahrerlose Auto, was man sich teilt, Carsharing, all das, das Auto...
Das wird kommen, das autonome Fahren.
Noch sind Autos ein Statussymbol, das ist auch in Ordnung, wenn man das gerne möchte, aber es gibt ja auch immer mehr, die sagen, nee, also ich möchte lieber eine gute Online-Verbindung haben, das ist mir wichtiger. Sehen Sie, dass sich da was abbildet am Trend?
Ja, und dass wir dann vielleicht gar nicht mehr so mobil sein müssen, wie wir das heute sind, dass wir vieles vom Wohnzimmer aus oder vom Büro aus zu Hause...
Also Verkehrsvermeidung.
Verkehrsvermeidung könnte ein großes Problem sein. Also wir können heute schon Videokonferenzen machen und solche Sachen. Also insofern bräuchten wir nicht so viel Verkehr, wie wir haben. Viele Leute werden ja auch vernünftiger und sagen, wir müssen nicht mehr um die Welt fliegen, wenn wir in Urlaub wollen. Ich kann in der Schweiz oder im Schwarzwald oder in der sächsischen Schweiz ja auch wandern und mich gut vielleicht sogar besser erholen, als wenn ich 12 Stunden ins Flugzeug sitzen muss. Mhm. Also da ist bereits eine Trendwende absehbar.
Mhm. Lassen Sie uns nochmal über diese Wende in den Strom diskutieren. Es wird Leute geben, die sagen, also ich weiß auch, wo die für wen die arbeiten, die sagen, das ist alles Utopie, wir haben Mangel. Die Franzosen haben, glaube ich, 53 Atomkraftwerke, die machen es richtig.
Über 60 noch.
Ja. Wie ist es denn, der Atomstrom, ist der in Frankreich eine stabile Währung oder gibt es da auch Engpässe?
Im letzten Winter haben die Franzosen oft deutschen Windstrom benutzt.
Bitte?
Deutschen Windstrom.
Die Franzosen,
ja.
Haben den von uns?
Weil, aus Norddeutschland vor allem. Weil wir da halt viel mehr Windstrom haben als in Süddeutschland. Also wir haben den, oder im Sommer, auch in diesem Sommer, mussten einige französische AKWs wegen der Hitze, wenn das Wasser zu heiß wird, über 28 Grad an den Flüssen, dann dürfen die nicht mehr laufen. In ganz Europa ist das so, in der ganzen EU ist das Vorschrift. Ab 28 Grad Flusswasser. Temperatur müssen AKWs abgeschaltet werden. Und da haben wir mit deutschem Sonnenstrom und mit deutschem Windstrom den Franzosen schon oft aus der Patsche geholfen. Es ist nicht so, dass die Franzosen stromsicherer wären als wir in Deutschland, nur weil sie AKWs haben. Das Gegenteil ist der Fall. Deutschland hat noch nie so viel Strom exportiert wie im letzten Jahr, wo wir über 40% Ökostrom hatten. Und den höchsten Export, es stimmt einfach nicht, wenn die alten Energieversorger uns erzählen, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht weht, dann gehen die Lichter aus in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine Stromversorgung, die ist weltmeisterlich. Letztes Jahr hatten wir 13 Minuten Stromausfall in Deutschland.
Insgesamt?
Insgesamt 13 Minuten in einem ganzen Jahr. Kein anderes Industrieland ist so stromsicher wie Deutschland, das bereits 42% Ökostrom hat. Mit den heutigen Netzen können wir gut 60% des Stroms erneuerbar produzieren. Wir brauchen einen Ausbau der Netze, das ist gerade ein aktuelles Thema. Da hat Herr Altmaier als Wirtschafts- und Energieminister recht, wenn er sagt, wir müssen die Netze schneller ausbauen. Mhm. Aber schon mit den heutigen Netzen könnten wir mindestens 60% erneuerbaren Strom problemlos transportieren und die ganze Republik versorgen, einschließlich der deutschen Wirtschaft.
Um die regenerative Energie noch schneller in die Gänge zu bringen, da ein bisschen Wind reinzubringen, wäre es da vielleicht mal angesagt, Restlaufzeiten für Kohlekraftwerke zu fordern?
Natürlich. Die Jamaika-Koalition war schon so weit, weil da die Grünen halt dabei sind, gewesen wären, muss man sagen, dass die schon das Abschalten von 7 großen Kohlekraftwerke beschlossen hatten. Das war schon unter Dach und Fach. Herr Lindner hat dann diese Koalition platzen lassen und die Große Koalition hat das nicht wieder aufgegriffen, leider. Solange die SPD mit an der Regierung ist, hat es das Abschalten der Kohlekraft sehr schwer. Das ist die alte Kohlepartei. So wie die CDU lange die alte Atompartei gewesen ist. Und ich weiß ja, wovon ich rede, weil das der Grund war, für mich auszutreten. Die sich sehr schwer getan hat. Angela Merkel hat erst Fukushima gebraucht, um aufzuwachen. Sie hat ja ein halbes Jahr vorher noch die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert. Und dann passierte Fukushima. Und die Physikerin an der Spitze der deutschen Politik hat dann dazugelernt. Sie hat mir mal erzählt, sie saß 3 Tage vor dem Fernseher und konnte nicht fassen, was in Fukushima passiert ist. Sie wollte es nicht glauben. Aber die Konsequenz, und da war sie wirklich konsequent, war, dass dann auch die Konservativen den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen haben. Dieselbe Konsequenz brauchen wir jetzt beim raschen Ausstieg aus der Kohlekraft.
Herr Alt, ich zitiere Sie im Buch, lese ich, mit dieser Energiewirtschaft kann es keine Energiewende geben. Das ist ja das, was ich hier
jetzt sage. Das ist das Problem der
Energiewirtschaft.
Das ist ein Kartell. Die hängen natürlich in einem Geschäftsmodell. Das ist ja zunächst verständlich. Deshalb muss die Politik die Weichen stellen. Mhm. Und wir Wählerinnen und Wähler oder Verbraucherinnen und Verbraucher. Niemand ist daran gehindert, eine Solaranlage auf sein Dach, seinen Balkon oder in seinen Garten zu machen.
Oder zumindest Green Energy zu kaufen.
Oder grüne Energie zu kaufen, Solarstrom zu kaufen, über Naturstrom, über Greenpeace, über die Schönauer Stromrebellen. Ja. Jeder hat die Möglichkeit, über seine Stadtwerke, jeder hat die Möglichkeit, das zu tun. Niemand wird daran gehindert. Und je mehr Kundinnen und Kunden zu diesen erneuerbaren Energieerzeugern gehen, umso rascher funktioniert die Energiewende.
Die großen Energieerzeuger machen aber auch inzwischen Werbung für erneuerbare Energien auf großen Plakaten.
Ja, muss man sagen, also dort gibt es... Ich habe neulich einen Vorstand getroffen, das war ein vertrauliches Gespräch, deshalb soll ich den Namen nicht sagen. Der hat mir gesagt, Herr Alt, wir machen zwar Werbung, aber glauben Sie mir, ich durchschaue alles, was passiert, bis an die Spitze meines Konzerns. Ganz ernst gemeint ist das nicht. Die könnten natürlich viel mehr tun. Die haben die Milliarden, noch haben sie einige Milliarden, um das schneller in die Gänge zu bringen. Also da ist auch viel Greenwashing dabei, weil sie sehen, dass die Erneuerbaren gefördert werden, auch von den Energiegenossenschaften, von Stadtwerken und so, müssen sie ein bisschen was tun. Aber noch längst nicht in dem großen Stil, dass man sagen kann, die sind jetzt zu 100% für die Energiewende. Die bremsen die Energiewende noch immer eher aus, als dass sie sie fördern. Siehe RWE, das noch immer Wälder abholzt, um Braunkohle zu fördern.
Herr Alt, dass wir in der Bevölkerung inzwischen, glaube ich, Mehrheiten haben, die sagen, ja, ich finde erneuerbare Energie besser, weil die Sonne mir keine Rechnung schickt, das ist, glaube ich, klar. Aber beim Wort Klimawandel wird es eine Menge Leute geben, die sagen, ach, da seid ihr immer noch nicht auf dem richtigen, habt ihr euch da auch einseifen lassen. Stell mal eine ganz bescheuerte Frage vielleicht für Ihre Ohren, gibt es den Klimawandel überhaupt?
Ich habe auch lange gebraucht, um das, um die Zusammenhänge zu verstehen. Ich habe immer geschwankt zwischen denen, die ihn leugnen, den Klimawandel, und denen, die sagen, es ist bereits wissenschaftlich bewiesen, dass es ihn gibt. Und dann bin ich mit meiner Frau zusammen dorthin gefahren, wo man den Klimawandel am deutlichsten erkennen kann. Am Nordpol, am Südpol, in Alaska, im Himalaya und in Grönland. Dort, wo das Eis schmilzt. Das noch sogenannte ewige Eis. Es ist kein ewiges Eis mehr. Und habe dort mit Wissenschaftlern an den 5 Hotspots der Eisschmelze die über diese Fragen diskutiert. Klimawandel, ja oder nein. Und die haben mir alle nachgewiesen, dass das Eis heute mindestens 3-mal schneller schmilzt, als sie vor 10 Jahren es noch vorhergesehen hatten. Das heißt, der deutlichste Hinweis, den findet man dort, wo das Eis schmilzt, auf den Klimawandel. Und seit ich das gesehen habe, mir habe wissenschaftlich erklären lassen, bin ich fest überzeugt davon, der Klimawandel ist ein Faktum. Mhm. Kann Herr Trump uns erzählen, was will? Übrigens, die Trumps kommen und gehen. Der Klimawandel wird uns noch lange leider erhalten bleiben. Das ist ein Problem. Und die Flüchtlingsfrage, die zusammenhängt mit dem Klimawandel, durch den Klimawandel entstehen Klimaflüchtlinge.
Weit mehr als durch Kriege produziert werden.
Bitte?
Weit mehr als durch Kriege produziert werden.
Natürlich. Wissen Sie, Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die gehen zum großen Teil irgendwann wieder zurück, weil sie ihr Land aufbauen wollen. Klimaflüchtlinge können nicht mehr zurück. Warum? Weil der Klimawandel überall zugeschlagen hat und ein Problem von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren ist. Eine völlig andere Qualität der Flüchtlingsgründe als die, die wir bisher hatten. Wir sind auch an Kriegsflüchtlingen mit Schuld, als ein Land, das Waffen exportiert. Mhm. Wer Waffen exportiert, bekommt Kriegsflüchtlinge. Das ist die logische Konsequenz. Wer aber den Klimawandel verursacht, bekommt Klimaflüchtlinge. Bitte, wir fahren ja die Zentner-Autos, kaum die Afrikaner.
Es gibt in Baden-Württemberg mehr Autos als in ganz Afrika.
In einem deutschen Bundesland, Nordrhein-Westfalen, fahren richtig viel mehr Autos als in allen 54 afrikanischen Ländern. Also wir sind die Verursacher. Und da gilt ein geistiges Gesetz, unter dem wir alle leben. Darauf hat uns Buddha aufmerksam gemacht, darauf hat uns Jesus aufmerksam gemacht, darauf hat uns Albert Schweitzer oder Mahatma Gandhi, also die wirklich großen Geister, haben uns alle auf dieses Gesetz aufmerksam gemacht. Du kannst nur ernten, was du säst. Das weiß jeder aus seinem Privatleben. Mhm. Es ist so, das weiß jeder. Und es ist in der Politik so und es ist in der Wirtschaft so. Wer den Klimawandel produziert, das sind wir, bekommt Klimaflüchtlinge. Ist eine ganz logische Konsequenz, auch wenn man die AfD es nicht begreift, dass es hier Zusammenhänge
gibt. Auch in Deutschland wird es dann Wassermangel geben.
Ja, natürlich. Es gibt in diesem Sommer, habe ich erlebt, in Vogelsberg, im Vogelsberg bei Frankfurt haben viele hunderte Menschen protestiert, weil sie sagen, Frankfurt säuft den Vogelsberg leer. Wir haben Wasserprobleme. Es gibt in Deutschland Bürgermeister, die haben ihren Leuten empfohlen, ihren Bewohnern empfohlen, den Garten nicht mehr zu gießen und das Auto nicht mehr zu waschen in diesem Sommer. Das sind die Vorboten. Mhm. Und es gibt natürlich ganz andere Probleme. Südafrika hat ein großes Wasserproblem, Indien hat ein großes Wasserproblem. Die UNO sagt, heute sind weltweit etwa 1 Milliarde Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser. In 20 Jahren werden es wahrscheinlich 2 bis 3 Milliarden sein. Das Wasserproblem und die Klimaproblematik hängen ganz eng zusammen.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch über Alternativen, die wir gehen können und vor allem auch über viel Irrsinn, den wir gar nicht bemerken. Wenn wir über Wasser sprechen, ist Mineralwasser nicht die Lösung, über das Sie auch schreiben.
Also es ist ja schon lustig, dass wir zuerst mit hohem Aufwand und viel Geld Leitungen in unsere Häuser bauen. In jede Wohnung muss eine Wasserleitung in Deutschland, sonst wird sie nicht genehmigt, um dort ganz ordentlich sauberes Wasser zu haben. Das deutsche Trinkwasser ist ganz ordentlich sauber und schon relativ gesund.
Mhm. Wird auch sehr stark kontrolliert.
Und dann fahren wir mit unseren Autos zum nächsten Wasserhändler und holen Mineralwasser, das etwa 200 Mal teurer ist als das Trinkwasser, das aus dem Hahn kommt.
200 Mal.
200 Mal teurer als das Trinkwasser, das in Deutschland aus dem Hahn kommt. Und viele Studien belegen, dass das Trinkwasser aus dem Hahn in meiner Küche oder in meinem Bad gesünder ist als das Mineralwasser, das ich hole, 2-mal so teuer und noch ein Auto brauche dazu.
Aber das Mineralwasser hat doch die Mineralien.
Ja, aber das deutsche Trinkwasser aus dem Hahn ist im Schnitt gesünder als das Mineralwasser.
Mhm. Das heißt, das Mineralwasser wird irgendwo abgefüllt, muss dann transportiert werden.
Es schmeckt vielleicht besser.
Ja, ja, es muss verpackt werden und so weiter. Das berechnet man alles nicht.
Ja, und der Abfall über die Flaschen und also etwas, das alles wird nicht mitbedacht. Und dann muss noch ein Auto in Gang gesetzt werden. Entweder wird es gebracht oder muss es geholt werden. Also ein Riesenaufwand und wieder mal vergessen wir die Zusammenhänge. Anstatt einfach den Hahn aufzumachen, wo sauberes und gesundes Wasser rauskommt.
Es gibt auch die Möglichkeit, aus normalem Leitungswasser sprudelndes Wasser zu machen. Das kann man zum Beispiel auch mit der Patrone machen. Das ist also nicht das Problem. Aber lassen Sie uns nochmal zum Klimawandel zurückkehren. Das, was Sie beschrieben haben, dass das Klima sich wandelt oder das Wetter sich wandelt, wie immer Sie das definieren wollen, das gibt eine Menge Leute, die sagen, ja, da stimme ich ihm zu. Aber der Mensch hat darauf keinen Einfluss. Das hat es halt immer schon gegeben.
Das ist zum Beispiel die Position, die AfD vertritt. Die sagen, ja klar, Klimawandel kann niemand bestreiten, das gab es schon immer. Aber der Mensch ist ein so kleines Wesen, dass er da keinen Einfluss hat.
Wer sind das wir nicht? Denn?
Nein, alle Klimaforscher sind davon überzeugt, wirklich alle, dass der Mensch ein Teil, nicht das ganze Problem, aber ein Teil, inzwischen ein Großteil des Problems ist. Sonnenstürme sind etwas, was großen Einfluss hat auf den Klimawandel. Und da sind wir Menschen nicht in der Lage, da Einfluss. Zum Glück ist die Sonne 150 Millionen Kilometer weit entfernt. Und insofern können wir da keinen Einfluss nehmen. Aber mindestens alle Klimaszenarien, die ich kenne, und es sind viele, sagen, Sonnenstürme sind ein Teil. Das größere Problem ist aber der Mensch. Zu etwa zwei Drittel ist der Mensch das. Ist ja auch logisch. Schauen Sie mal. Vor der Industrialisierung, also zu einer Zeit, als unsere Vorfahren wenig Energie verbraucht hatten, vor der Industrialisierung, gab es den großen Klimawandel, den wir heute haben, nicht. Es gab kleinere Klimawandel in sehr langen Zeiten.
Es geht jetzt um die Dynamik, die da stattfindet.
Es geht um die Dynamik. Der Klimawandel war noch nie so dramatisch schnell und noch nie so in Ausschlägen erkennbar, wie das heute der Fall ist. Die Kurve ging immer so.
Ja.
Über 800.000 Jahre, wenn ich jetzt Bilder hätte, könnte man die Kurve zeigen. Die Wissenschaft zeigt ja so. Heute geht die Kurve so. Also sie geht exponentiell nach oben, nicht mehr linear wie bisher, mal über 100 oder 200 Jahre langsam nach oben.
Das bedeutet auch was für die Natur. Sie kann sich nicht daran gewöhnen. Die Zeit ist nicht, da ist nicht genügend. Ich sehe es, wenn ich in Österreich zum Beispiel mir den Wald anschaue, habe ich dieses Jahr auch wieder gesehen, überall Schwaden, der versucht sich zu vermehren, habe ich mit Erwin Thoma gefragt, was ist da los? Sagt, das ist Stress. Stress des Waldes versucht sich eben zu vermehren. Die Natur macht das gerne dann so, weil es viel zu heiß ist für den Wald.
Also in diesem Sommer sagen mir Biolandwirte zum Beispiel in Deutschland oder auch in Österreich, zum Teil kann man sich anpassen, aber eben nur zum Teil. Wir können Pflanzen anbauen, die tiefere Wurzeln haben als bisher, zum Beispiel Schilfgras oder so etwas. Wir können andere Bäume pflanzen. Es gibt ja auch Förster, die sagen, wir müssen heute anders denken, wenn wir neu pflanzen, als das vor 100 Jahren der Fall war, weil der Klimawandel eben ein Faktum ist. Anpassungsprobleme können wir lösen. Aber die ganz großen Probleme, also schauen Sie mal, was passiert ist, wenn um das ganze Mittelmeer herum vor 2000 Jahren die Wälder für den Schiffsbau abgeholzt worden sind. Die haben heute noch riesige Probleme. Und das ganz große Problem ist eben der Klimawandel auf Dauer. Das ist nicht ein kurzes Problem, wie das immer wieder in der Geschichte war, sondern ein Dauerproblem. Und das ist eben einmalig und erstmalig. Das gab es noch nie. Einen Klimawandel in so kurzer Zeit und einen Klimawandel in dieser Dramatik, wie wir ihn jetzt erleben. Und alles, was wir heute noch an CO2, also dem Haupttreibhausgas, hochschieben in die Atmosphäre, zerstört mindestens 100 bis 200 Jahre das Klima. Das heißt, es ist ein Dauerproblem. Bisher war es ein kurzes Problem, jetzt wird es ein Dauerproblem. Das ist das Neue und das ist die neue Herausforderung.
In Ihrem Buch Lust auf Zukunft gehen Sie in den ersten 20% ganz hart mit der Regierung ins Gericht, was auch Ihre Energiepolitik angeht. Aber dann, das finde ich an diesem Buch eben so interessant, dass hinten auch die Möglichkeit gezeigt hat, man könnte auch ganz anders. Sie zeigen, wo die Baustellen sind, aber ganz am Ende gibt es ja auch Ihren Forderungskatalog mit 10 Punkten, die Sie jetzt umsetzen wollen, die wir auch jetzt umsetzen können. Wir haben jetzt viel über Energie gesprochen. Jetzt sprechen wir eben auch über das Klima und Wassermangel. Das hat ja auch mit unserer Art Konsum zu tun, natürlich, klar. Agrarwende. Sie sprechen von der Agrarwende. Sie fordern, statt Monokultur und Chemiekeule soll man eben mit der Natur arbeiten. Also lieber Bio statt Monsanto. Hat unser Fleischkonsum was mit dem Klima zu tun?
Sehr viel, ja. Diese Zusammenhänge wissen die meisten Menschen nicht. Da muss auch von uns Journalisten mehr Aufklärung geleistet werden. Die Art und Weise, wie ich mich ernähre, hängt auch mit Energieverbräuchen zusammen. Wenn ich mich zum Beispiel vegetarisch ernähre, brauche ich vielleicht für meine Nahrung ein Fünftel der Energie, die ich brauche, wenn ich mich fleischlich ernähre. Wenn ich mich fleischlich ernähre, brauche ich fünfmal mehr, als wenn ich mich vegetarisch ernähre.
Warum?
Der Anbau von Lebensmitteln ist zunächst einmal energieaufwendig, aber wenn dann Tiere gefüttert werden, wenn ich mich über den Umweg des Tieres, also fleischlich, ernähre, bedeutet das nochmal weit mehr Energie. Zum Beispiel Rinder stoßen viel Methan aus und Methan ist 25 Mal klimaschädlicher als das CO2. Mhm. Und bisher beschäftigen wir uns weitgehend nur mit dem CO2. Insofern ist da noch eine Menge Aufklärung notwendig.
Das heißt, und man sollte weniger Fleisch essen. Sie essen aber auch Fleisch. Sie sind jetzt kein vollkommen ablehnender.
Ich bin 80%, 90% Vegetarier. Also ich bin kein Dogmatiker in diesen Fragen. Ich glaube, wir machen viel zu viel Trara um die Ernährung. Aber sicher ist, dass vegetarische Ernährung weit klimafreundlicher ist als fleischliche Ernährung. Deshalb kann jeder beitragen dazu, dass der Klimawandel nicht in dem Ausmaß stattfindet in der Zukunft, in dem er heute stattfindet, indem er sich zum Beispiel anders ernährt.
Was verstehen Sie denn, im Buch wird es beschrieben, was verstehen Sie denn bei diesem neuen Denken unter der Agrarwende?
Biologische Landwirtschaft, wo weniger Chemie oder am besten gar keine Chemie mehr eingesetzt wird, sondern natürlich gedüngt wird durch das, was abfällt. Das hat die Natur immer so gemacht.
Also mit Fruchtfolgen arbeiten.
Mit Fruchtfolgen arbeiten, Monsanto nicht unterstützen, kein Glyphosat einsetzen.
Roundup, aber das ist ja heute Bayer, ne?
Denn die, ja. Ich weiß nicht, ob die noch so glücklich sind.
Das glaube ich im Moment
nach
nicht.
Nach den jüngsten Skandalen, nach den jüngsten Urteilen in Amerika, wo hunderte Millionen bezahlt werden müssen, einen einzigen Menschen, der vielleicht Krebs bekommen hat durch Monsanto-Mittel. Ja. Also biologische Landwirtschaft heißt zunächst einmal weniger Chemie oder am besten gar keine Chemie, sondern das einsetzen, was die Natur bietet, was die Biolandwirte ja heute schon machen. Immerhin knapp 10% der Landwirte in Deutschland arbeiten bereits biologisch. Also hier, auch hier wird klar, es gibt immer Alternativen. Wir können es intelligenter machen, wir können lernen, mit der Natur und nicht mehr gegen die Natur zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir aufgefordert sind, so zu leben, dass wir der Natur immer den erhobenen Zeigefinger zeigen sollten.
Ich denke,
die Natur hat es intelligenter gemeint. Die Evolution war nicht doof und der liebe Gott nicht blöd. Also die Schöpfung so organisiert hat, wie sie nun mal organisiert ist. Es ist ein Verstoß gegen Schöpfungsgesetze. Wenn ich den Boden mit Chemie so traktiere, wie es die heutigen Landwirte tun, also bitte, man muss ja nur die Augen aufmachen. Wenn ein Landwirt spritzt heute, hat mir mal vor 40 Jahren schon eine meiner Sekretärinnen in der ARD gesagt, dann muss ich mit meinem Kind immer 14 Tage in Urlaub gehen, weil das ist direkt vor meiner Haustür, diese Spritzerei. Und wenn ich das schon sehe, wird mir es schon übel. Also jede Mutter, die ihr Kind stillt, hat Sorge, dass ihr Kind da viel abkriegt von dem, was die Landwirte auf die Felder spritzen heute.
Jetzt sagen die Landwirte, was Herr Alter fordert, dass wir damit aufhören, das finden wir eigentlich auch ganz gut, weil wir müssen das ja auch einatmen und so weiter. Klar, wir sind ja heute in der fahrenden Chemiefabrik, haben wir uns auch anders vorgestellt. Aber wenn wir dann eben biologisch dynamisch anbauen, dann kostet die Milch eben nicht das, was sie jetzt kostet, sondern einfach 1,20 Euro. Und das zahlen uns die Leute nicht, weil sie das Geld in Alufelgen stecken oder weil sie das Geld gar nicht haben, weil sie nicht entsprechend bezahlt werden, weil die Löhne gedrückt werden. Das hängt ja alles mit einer zusammen, weil ich weiß schon, die Bildunterschriften, ihr habt ein ganz gutes Einkommen, ihr könnt euch das ja leisten, die Milch für 1,30 und so weiter, aber wie soll ich das denn als alleinerziehende Mutter Hartz, wie soll ich das denn eben machen? Sie fordern auch gerechte Löhne, sie fordern auch eine Arbeitswende, das alles hat ja miteinander zu tun, aber wie soll man das angehen?
Wir mussten letztes Jahr in Deutschland 75 Milliarden Euro ausgeben wegen falscher Ernährung. Wenn wir uns richtig ernähren würden, würden wir viel Geld sparen. Und auch Hartz-IV-Empfänger könnten sich, wenn sie weniger für die Gesundheit ausgeben müssten oder für die Krankheit ausgeben müssten, besser ernähren. Also in dem Augenblick, wo ich in Zusammenhängen denke, sehe ich, muss ich die Sozialfrage immer mit einkalkulieren. Das ist absolut richtig. Ich muss immer an die denken, die sich vielleicht nicht einen Preis um 50% höher für Lebensmittel leisten können. Ja. Das ist richtig. Ich muss aber auch sehen, wo Geld gespart werden kann, zum Beispiel bei der Gesundheit. Wenn man das politisch richtig organisiert, dann ist das Geld gut angebracht, weil ich nämlich gesünder bin. Und dann brauche ich unterm Strich wahrscheinlich weniger Geld als die 75 Milliarden, die wir heute ausgeben wegen falscher Ernährung.
Aber jemand, der Dauerkunde bei der Pharmaindustrie ist, der, ja, der lässt diese Pharmaindustrie ja, Geld verdienen. Also Gesundheit ist schädlich für die Rendite dieser Unternehmen.
Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Und Vorsorge ist billiger als Nachsorge. Das ist ein Grundsatz, der inzwischen kaum ein Ökonom noch bestreiten kann. Wenn wir mehr vorsorgen, zum Beispiel im Ernährungsbereich, müssen wir am Schluss weniger aufwenden für unsere Gesundheit. Es ist nicht nur gesünder, es ist auch preiswerter, wenn wir mehr vorsorgen und anstatt am Schluss viel zu bezahlen, weil wir uns krank gegessen haben.
In Ihrem Buch Lust auf Zukunft streifen Sie auch den Bereich Arbeit. Sie fordern die Arbeitswende. Sie sprechen kurz über das bedingungslose Grundeinkommen und sagen, Digitalisierung hat eine große Chance und nach McKinsey sind eh nur 5% der Jobs vollkommen zu robotisieren. Wie wird die Arbeit in 20, 25 Jahren aussehen? Gibt es die da noch? Arbeit?
Es gibt natürlich Arbeit, aber es gibt andere Arbeit als heute. Ich glaube, da muss man den Bildungsbereich ansetzen. Wir müssen auf die Digitalisierung die jungen Leute und die Mittelalterlichen und die Älteren am besten auch vorbereiten. Besser als das bisher geschehen ist. Da sind uns andere Länder, wie zum Beispiel das kleine Lettland, weit voraus. Und auch in Indien. Also ich habe vor 20 Jahren in Indien schon Computer gesehen und Menschen, die mit Computern arbeiten konnten. Da habe ich gedacht, mein Gott, wenn wir den nur in Deutschland hätten, diese Fachleute. Auch da hinken wir weit hinterher. Digitalisierung, die Bundesregierung sagt ja, jetzt wird das ein großes Thema. Übrigens, das höre ich schon seit 3 Legislaturperioden. Immer, es wird ein ganz großes Thema. Ja. Und bis 2025 wird gesagt, muss Deutschland so weit sein wie Lettland. Also warum müssen wir eigentlich so lange warten? Kann ich da nur fragen. Arbeit wird anders werden. Die Maschinen werden uns, auch die Roboter und die Algorithmen werden uns viel abnehmen, aber es werden natürlich auch viele neue Arbeitsplätze entstehen dadurch. In den Bereichen, in denen heute über die Digitalisierung oder die Roboterisierung geredet wird, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, wird weit weniger automatisiert werden, als wir das heute uns vorstellen. Kein Computer hat Gefühle. Kein Computer hat Empathie. Kein Computer hat eine Seele.
Dann sage ich jetzt, da gibt es bald die künstliche Intelligenz und ja, die wird das alles haben, Herr Alt.
Empathie nicht. Wissen Sie, mir hat mal vor 10 Jahren ein Computerfreak gesagt, Sie haben mal eine Therapie gemacht, da haben Sie 1,5 Jahre jede Woche eine Stunde gebraucht, um sich von einer Therapeutin therapieren zu lassen. Wir machen das künftig alles mit dem Computer. Und hat mir ein System erklärt, wie man sich per Computer therapieren, psychisch behandeln lassen kann. Der war nach 2 Jahren bankrott, weil es nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich bin sicher, dass all die Blütenträume, die manche Sozialpolitiker heute haben, die Computer sorgen für die Alten und für die Pflege, in der Zukunft nicht aufgehen werden. Es wird keine Computer geben, die empathisch reagieren können. Das gibt es nicht. Und du brauchst immer Menschen, auch um die Computer zu programmieren. Also insofern bin ich ziemlich sicher, auch nach allem, was ich da lese, ich bin ja kein Fachmann in diesen Fragen, dass es Arbeit geben wird, aber andere Arbeit, als das heute der Fall ist. Deshalb muss unsere Ausbildung anders organisiert werden, als das heute der Fall ist. Wir müssen in der Schule auch lernen, mit den Computern zu arbeiten.
Wir müssen in der Schule vielleicht auch lernen, dass ein Mensch individuell ist und nicht gedrillt werden soll, um dann später am Band nur Ja und Amen zu sagen.
So ist es, ja. Also das sind große Chancen, die ich da sehe. Das wird eine Flexibilisierung der Arbeitsplätze geben. Und es kann sein, dass wir die Mobilisierung zurückschrauben, dadurch, dass wir vieles, was heute noch dadurch geschehen kann, dass ich vor Ort bin oder vieles, was heute noch am Fließband geschieht, das wird uns abgenommen werden. Wenn ich heute in eine japanische Automobilfabrikation schaue, sehe ich viele Computer, viele Roboter, aber kaum Menschen. Und die Japaner haben eine ähnlich geringe Arbeitslosigkeit wie wir in Deutschland. Warum? Weil sie sagen, auch die Roboter müssen hergestellt werden, die müssen überwacht werden, die müssen bedient werden. Also nicht Menschen bedienen, die Maschinen bedienen uns, nicht wir bedienen die Maschinen, sondern die Menschen werden immer noch die Maschinen bedienen, auch in der Zukunft. Das ist ein schlimmes Wort, wenn man sagt, wir bedienen die Maschinen. Nein, die Maschinen müssen uns Menschen dienen. Ja. Das wird auch in Zukunft so sein. Und dafür brauche ich Arbeit.
Jetzt, und Menschen. Weil Sie von Pflege gesprochen haben, es gibt noch heute keine Computer und die wird es vielleicht in Zukunft auch nie geben, die empathisch sind wie ein Mensch das ist, weil sind einfach Maschinen und haben keine Seele. So, da kann man es mal abkürzen. Ja. Aber diese Arbeitskräfte in der Pflege werden ja schon heute gebraucht und sind aber trotzdem nicht da. Obwohl es keine Computer gibt, die es stellvertretend tun, weil diese Arbeit auch schlecht bezahlt wird. Wie kriegen Sie denn da die Kurve? Also wir haben doch, in der Pflege kann man es ganz deutlich sehen, dass immer weniger Leute unter extremen Bedingungen alte Menschen nicht mehr wirklich mehr pflegen können, sondern sie abfertigen müssen in diesen Sterbezentren, sage ich mal ganz bösartig. Wie kriegen wir denn da die Kurve? Müssen wir die Ethik in unsere Arbeitswelt mal wieder einführen? Sie ist ja gerade im Klinikbereich, im Pflegebereich, da gibt es sie nicht mehr. Das ist unwürdig, was dort passiert. Obwohl es keine Computer gibt, die es stattdessen tun. Also wie schaffen wir das, dass wir sagen, warum bringen wir nicht Menschen dort in diese Berufe, die sind harte Berufe, Pflegeberufe, die wir anständig bezahlen? Warum ist das nicht möglich? Haben wir kein Geld?
Ein Institut, doch, Geld haben wir genug. Ein Institut wie das Institut der Deutschen Wirtschaft sagt, wir sind heute in einer Situation, dass wir in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr mindestens 500.000 ausländische Arbeitskräfte brauchen, um unseren Wohlstand nur zu halten in Deutschland. Das heißt, wir werden doch um jeden Flüchtling froh sein, der Arbeit macht, die wir Deutsche schon lange nicht mehr machen wollen. Das hat mal angefangen mit den Gastarbeitern, die haben Müllabfuhr gemacht und sind in die Hotels gegangen, haben dort Servicearbeiten gemacht, die viele Deutsche nicht mehr machen wollen. Und das ist heute im Pflegebereich kaum anders. Warum haben denn viele deutsche Familien heute eine Polin oder eine Ungarin, die ihre Alten pflegt? Weil wir in Deutschland eine Situation auf dem Arbeitsmarkt haben, die wir alleine nicht mehr leisten können. Das sehen die vielen Ausländerfeinde überhaupt nicht, diese Zusammenhänge. Das Institut der Deutschen Wirtschaft sagt, 500.000 ausländische Arbeitskräfte werden wir jedes Jahr in den nächsten mindestens 2 Jahrzehnten brauchen, also um den Wohlstand zu halten. Das bedeutet, wir werden noch um jeden Flüchtling froh sein. Wir brauchen sie. Das ist eine Bereicherung Deutschlands.
Lassen Sie uns über das große Gefälle im europäischen Raum sprechen, was die Jugendarbeitslosigkeit angeht. Ja. Dass das sehr das Projekt Europa dahingehend gefährdet, dass das Projekt Europa, was ich daran sehr sympathisch finde, ist, dass es ein Projekt ist, was den Nationalismus überwinden wollte, ohne die Nation abschaffen zu wollen. Wir wollten uns nicht mehr bekämpfen, wir sollten friedlich miteinander leben und die unterschiedlichen Farben als etwas Schönes akzeptieren. Jugendarbeitslosigkeit, Griechenland, Spanien, Italien, wird das zum Problem?
Das Problem ist, dass die EU-Länder hier nicht solidarisch genug waren. Also in Deutschland höre ich immer wieder von Unternehmern, die sagen, ich kriege keine jungen Auszubildenden mehr. Warum sorgen wir nicht dafür, dass mehr junge Griechen, mehr junge Italiener, mehr junge Spanier oder Portugiesen in Deutschland dieses Problem lösen helfen? Das wäre ein doppelter Gewinn, eine Win-Win-Situation für die dortigen Jugendlichen, die dort keine Arbeit bekommen, und für unsere Situation, dass die Betriebe ordentlich Auszubildende haben. Da ist zu wenig geschehen, da haben Sie völlig recht. Da hat die EU ziemlich versagt. Ich halte das für eines der größten Versäumnisse der EU, dass wir hier nicht ausgleichend den südlichen Ländern geholfen haben. Die paar Milliarden, die wir den Griechen zur Verfügung gestellt haben, reichen, oder die Dutzende Milliarden, reichen eben nicht.
Die kommen eh nicht in Griechenland an.
Wir kommen eh nicht dort an, wo sie hin sollten, da haben Sie recht. Wir hätten zum Beispiel im ökologischen Bereich, im Bereich der Energiewende, gerade in den südlichen Ländern, die so viel Sonne haben, viel mehr Aufbauhilfe leisten müssen, als wir das getan haben. Welche Chance ist hier versäumt worden? Die hat mal der Umweltminister in Athen gesagt, wir müssen mindestens 80% der Energie, die wir brauchen, importieren für teures Geld, das wir dann wieder bei der EU leihen müssen. Warum haben wir hier nicht eingegriffen und gesagt, dann sorgen wir dafür, dass Ausbildungsplätze im Solarbereich für griechische junge Leute entstehen, in Griechenland, aber auch hier in Deutschland. Ja. Da hätte viel mehr geschehen müssen.
Wir machen fit für die Unabhängigkeit.
Zum Beispiel, ja.
Das will man vielleicht gar nicht. Ja. Vielleicht will man Abhängigkeiten produzieren.
Ja. Da haben wir nicht intelligent genug reagiert auf die Probleme. Mhm. Hätten wir lösen können.
Ja. Ich habe in Ihrem Buch etwas gefunden, das ist mir nicht ganz klar, was Sie damit meinen. Die Aufwertung des Sozialkapitals. Was meinen Sie damit?
Also wenn ich sehe, dass ein Chefarzt heute im Krankenhaus bis zu 150 Mal mehr verdient als eine Krankenschwester, dann frage ich mich, wer kann so viel verdienen? Wirklich verdienen.
Ja.
Da wird das Pflegepersonal einfach, also in diesem Fall die sozialen Helfer, einfach nicht genügend und ausführlich genug bezahlt. Und der Chefarzt überbezahlt. Also das ist nur ein Beispiel dafür, um dieses zu erklären. Es gibt gerade im sozialen Bereich, auch in der Pflege, das hat ja auch der neue Minister, erkannt und tut da einiges dafür, aber das ist noch nicht ausreichend. Also die sozialen Berufe insgesamt sind gegenüber den Berufen, wo mir über Finanzschieberei Geld verdient wird, völlig unterbezahlt. Mhm. Und die Finanzschieberei ist überbezahlt. Es gibt da Menschen, die arbeiten überhaupt nicht. Die lassen arbeiten über ihr Kapital. Ja. Ich habe noch nie einen Dollar oder einen Euro gesehen, der arbeitet. Aber wir schon in der Sprache sind wir so verhunzt, dass wir sagen, das Geld arbeitet für mich. Das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass Geld für mich arbeitet. Ich lasse Geld arbeiten, indem ich andere ausbeute. Also da geschieht auf der einen Seite zu viel Ausbeutung. Wir haben immer mehr Millionäre und Milliardäre. Und jedes fünfte Kind fällt unter die Armutsgrenze in Deutschland. Da wird auch der Sozialstaat ausgehöhlt durch diese Art von falscher Politik.
Wir sehen also hier eine extreme Umverteilung. Die Schere wird immer breiter. Können wir das, was Sie hier beschreiben, ein sich selbst aufmachen, sich selbst autorisieren, also Demokratie wirklich nicht nur fordern und Scheindemokratie in den Parteien zum Teil haben, die immer Dinge in ihre Programme schreiben, die aber am Ende der Legislaturperiode ja nie erreicht werden. Es wird immer nur wie so ein Esel mit so einer Möhre vor. Müssen wir diesen Finanzkapitalismus loswerden, wo große Finanzinstitute einfach bestimmen, wo es lang geht?
Also der Finanzkapitalismus ist wirklich ein Brutalkapitalismus. Wir haben heute eine Situation, dass weltweit 64 Milliardäre über mehr Geld verfügen als die ärmere Hälfte der Menschheit. 64 haben mehr als 3,8 Milliarden.
Die sind
das
da sehr
ist
produktiv.
Der größte Skandal, den es auf dieser Welt gibt.
Und stört Sie das?
Auch so viele. Das stört mich sehr, schreibe ich ja auch in diesem Buch, dass die Politik hier eingreifen muss. Ohne politische Regulierung wird das nicht gehen. Also dieser Urwaldkapitalismus ist eines der zentralen Probleme. Wir sind in der Lage, große Atombomben zu bauen, aber sind nicht in der Lage, diese Atombomben wieder abzuschaffen. Das zeigt doch allein, dass etwas mit unserem Gehirn nicht funktioniert.
Jetzt könnte ich entgegenwerfen, das ist das Gesetz des Marktes.
Dass wir
die Märkte regeln das.
Ja, der Markt ist ökologisch blind. Der Markt ist sozial blind. Der Ludwig Erhard hat immer gesagt, der Markt muss sozial geregelt werden. Und kulturell ist er auch blind. Also das sind allein drei Bereiche, wo der Markt gar nicht funktionieren kann.
Erklären Sie das bitte.
Es gibt in jedem Land große Ungleichheit. In jedem Land, weil Menschen nicht alle gleich sind. Das geht dann über die Bildung bis hin zum beruflichen Alltag. Und das bedeutet, für die Armen muss der Staat etwas tun. Es kann nicht nur Reiche geben, es gibt immer auch Arme, da muss der Staat eingreifen. Das ist die soziale Marktwirtschaft. So hat Ludwig Erhard das definiert. Heute sehen wir im ökologischen Bereich, was passiert, wenn der Neoliberalismus alles plattwälzt und sagt, das alles regelt der Markt. Er regelt es eben nicht. Wir haben im erneuerbaren Energiebereich, damit wir heute bei 42% Ökostrom sind, das erneuerbare Energiegesetz gebraucht. Das heißt, die Politik musste eingreifen, die Politik musste Anreize schaffen dafür, dass Sie oder ich auf das Dach zu Hause Solaranlagen machen und die bezahlbar sind.
Im Grunde ist das eine Form von Planwirtschaft gewesen. Man hat einen Plan für Wirtschaft
fördern. Das ist eine Mischung aus Sozialismus und Kapitalismus. Und das nennt sich soziale Marktwirtschaft. Ich ergänze in diesem Buch dieses System und sage, wir brauchen eine ökosoziale Marktwirtschaft. Ohne das geht das nicht. Das sind die Regulierungen, die wir heute brauchen. Sonst bekommen wir eine Revolution, dass uns alles um die Ohren fliegt, weil die Menschen sich das nicht bieten, dass immer mehr abgehängt werden, dass immer mehr Kinder in die Armutsfalle kommen, dass immer mehr ökologisch kaputt geht und dass es immer mehr Reiche und Milliardäre gibt und immer mehr Arme. Mhm. Das ist eine Situation, die die Gesellschaft langfristig nicht dulden wird. Mhm. Und deshalb gibt es Protestparteien, weil Sie haben recht, die Politiker viel ankündigen, aber zu wenig umsetzen. Aber die Protestparteien, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, haben zu wenig wirkliche Lösungsvorschläge. Deshalb versuche ich da eher einen mittleren Weg und die soziale Marktwirtschaft vorzuschreiben zu einer ökosozialen Marktwirtschaft, ohne dass es eine Revolution gibt.
Sie haben ja auch gemeinsam mit dem Dalai Lama ein Buch geschrieben. Ich glaube, es heißt Ethik ist wichtiger als Religion.
Ja.
Da sind wir bei etwas, was uns alle betrifft, wozu alle, glaube ich, ein emotionales Verhältnis haben. Ich glaube, keiner, der diese Sendung sieht, aber auch jeder, der sie nicht sieht, ist ein Freund des Krieges. Also nicht, wenn er ihn selbst führen muss. Vielleicht sagt er, da müsste man mal, aber er geht da nicht mit. Der Frieden ist der Weg. Es gibt keinen Weg zum Frieden, das hat Gandhi gesagt. Sie sagen, wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. All das, was in Ihrem Buch auch beschrieben wird, ist doch eigentlich eine Beschreibung, dass wir lernen sollten, Frieden zu produzieren, indem faire Verhältnisse herstellen. Und zwar fair dahingehend, dass wir nicht den nächsten Generationen den Planeten kaputt machen. Das sickert ja durch jede Zeile, die Sie schreiben. Wie kriegen wir das denn hin beim Raubtiermensch, der gierig ist, dessen Egoismus im Kapitalismus ja auch bedient wird?
Ja.
Ist er so?
In der Phase, zum Teil ist er so. Er hat aber auch ganz andere Fähigkeiten. In der Phase der Friedensbewegung in den 80ern, wo wir gesagt haben, Frieden schaffen ohne Waffen, das war das Motto der Friedensbewegung, hat Helmut Kohl gesagt, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Immerhin haben das die Konservativen so propagiert. Nur sie haben das Gegenteil gemacht. Sie haben dann Atomwaffen zusätzlich noch aufgestellt. Und heute sind wir wieder in einer ähnlichen Situation. Dank Gorbatschow ist diese große Gefahr des Atomkriegs damals an uns vorübergegangen. Es kam nicht zum großen Atomkrieg. 80% aller Atomwaffen wurden damals abgeschafft. Dank Gorbatschow. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo Herr Trump einen Rekord-Militärhaushalt gerade verabschiedet hat. Jetzt will er auch noch den Weltraum militarisieren und seine Atomwaffen modernisieren. So nennt man das dann, modernisieren. Und Herr Putin antwortet entsprechend genauso und Herr Xi in China ebenfalls und Herr Kim in Nordkorea ebenfalls. Das heißt, die wollen angeblich Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Also nicht mal das, was Helmut Kohl gesagt hat, wird eingehalten. Und die deutsche Verteidigungsministerin Frau von der Leyen sagt, jawohl, wir haben in der NATO beschlossen, 2% des deutschen Bruttosozialprodukts geben wir künftig fürs Militär aus, statt wie bisher 1,2%.
Also
beinahe eine Verdoppelung.
Was heißt das in Zahlen? Wie viel Geld ist das?
Also heute sind es etwa 40 Milliarden Euro, die wir ausgeben fürs Militär oder 43 etwa. Und das soll beinahe verdoppelt werden. Ein Wahnsinn in einer Situation, wo wir immer mehr Armut haben in Deutschland, wo wir immer mehr ökologische Probleme haben in Deutschland und auf der ganzen Welt, soll der Militäretat nochmal beinahe verdoppelt werden. Wie wäre es denn, wenn Frau von der Leyen zum Beispiel dem Herrn Trump gesagt hätte, innerhalb der NATO, Herr Trump, Sie haben ja recht. Gemessen am Bruttosozialprodukt gebt ihr Amerikaner viel mehr aus als wir. Die Kluft zwischen dem deutschen Militärhaushalt und dem amerikanischen ist riesig. Wenn wir denn etwa diese Kluft verkleinern wollen, wie wäre es denn, wenn sie weniger ausgeben würden?
Ein ganz einfacher Vorschlag.
Ein ganz simpler Vorschlag. Warum ist der klugen deutschen Verteidigungsministerin nicht eingefallen, so etwas?
Ist sie gar nicht
der
so
Trump
klug.
Hat ja recht, wenn er sagt, der Abstand ist zu groß. Da gebe ich ihm völlig recht. Aber den kann man ja verringern, indem er reduziert und die Welt dadurch sicherer macht. Es ist doch nicht wahr, dass wir zu wenig Waffen hätten. Wir haben doch zu viel, wie man an jedem Krieg sieht. Und zu viele Menschen werden getötet. Mit immer mehr Waffen schaffst du keinen Frieden. Das ist ein Naturgesetz. Der Bergprediger, Jesus von Nazareth, macht einen ganz anderen Vorschlag. Selig sind die Friedensstifter, also diejenigen, die begreifen, Frieden schaffen ohne Waffen.
Sie sind im Schwarzwald zu Hause. Wie geht das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wie geht dann der große Arbeitgeber in der Region Heckler und Koch und Mauser damit um?
Der muss den Laden dicht machen. Das wäre ein großer Fortschritt, ja. Und wenn die Menschen in einer Zeit, in der in Deutschland Arbeitsplatzmangel ist, umgeschult würden, das kann man ja finanzieren auch und unterstützen durch die Politik, dann wäre das eine große Hilfe auch für die Menschen, die dort arbeiten, deren Gewissen müsste ich nicht haben und deren schlaflose Nächte auch nicht. Die wissen ja, dass mit den Waffen, die sie produzieren, nehmen wir mal das G3-Gewehr von Heckler und Koch, in den letzten 20 Jahren weltweit 2 Millionen Menschen getötet hat. Und da haben die mitgearbeitet dran. Ohne diese Waffen wären diese Menschen nicht getötet worden. Du brauchst zum Töten immer Waffen. Und wir Deutschen sind mit die größten Waffenexporteure der Welt. Und andererseits wundern wir uns über Kriegsflüchtlinge, hängt alles zusammen. Mhm.
Man müsste natürlich, da sind wir beim Thema Rüstungskonversion, den Leuten auch die Möglichkeit geben, dass sie zum Beispiel in der Region dann eben in der Solarbranche zum Beispiel arbeiten oder der Windkraftbranche. Das wäre eine Möglichkeit. Wird nicht von heute auf morgen klappen, aber dass deren Kinder dann sagen, meine Eltern mussten noch bei Heckler und Koch arbeiten und ich mach das nicht, muss das nicht mehr tun. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Das wäre ein großer Fortschritt und die Welt wäre sicherer und wir hätten weniger Kriegs- und Gewalttote als das heute der Fall ist, auch durch die Arbeit von Heckler und Koch.
Man muss dazu sagen, dass das ja unter Maschinenbau verkauft wird. Das sind ja gute Ingenieure, denn eine präzise Waffe zu bauen bedeutet, technische Fähigkeiten zu haben. Die kann man ja auch in anderen Bereichen einbringen. Glauben Sie denn, dass die Menschen, die das sehen und die dort arbeiten, das nicht gerne machen würden?
Also immerhin läuft jetzt der erste Prozess gegen Heckler und Koch, dank von Jürgen Kresslin in Freiburg, dem größten Rüstungskritiker und einer der intelligentesten Rüstungskritiker, die wir haben. Kam es jetzt immerhin zum Prozess, weil der auch noch illegal Waffen nach Mexiko geschafft haben. Ja. Das wird ja gerade untersucht und geprüft vor Gericht. Ich hoffe, dass jetzt zum ersten Mal Heckler und Koch-Manager wirklich verurteilt werden auch. Und dass dann vielleicht ein Umdenken einsetzt. Also wenn die Politik schon hier wiederum schläft, wie bei vielen anderen Bereichen auch, im ökologischen Bereich zum Beispiel, dann müssen halt die Gerichte nachhelfen.
Wie gehen Sie denn eigentlich mit der Werbung der Bundeswehr um? Man kann sie an vielen Bushaltestellen sehen oder auch auf der Gamescom, ja, dieser Spielemesse, hat die Bundeswehr damit geworben, dass sie jetzt mal so richtige Real Player produzieren. Nicht? Man soll Soldat werden, das wäre richtig schön 3D. Und das springt ja auch bei den Kids an, die denken, das ist so ähnlich ein Videospiel in Afghanistan, was nicht dasselbe ist, muss man dazu sagen, ja, weil Game Over ist dann was anderes. Wie gehen Sie damit um, dass die Bundeswehr hier die NATO-Osterweiterung quasi einfach mitnimmt und das als Jobmotor benutzt, dass wir diese Friedensdividende der 89 vollkommen verspielen? Wie gehen Sie damit um?
Herr Jepsen, wir haben eine Situation, dass unsere Kinder in der Schule zunächst mal lernen, du sollst nicht töten. Das lernen sie im Religionsunterricht, das lernen sie im Ethikunterricht. Und dann sind sie 16, 17, 18, kommen zur Bundeswehr und lernen, du musst töten. Dass diese Generation schizophren werden muss und seelisch krank werden muss, wenn wir sie so aufs Leben vorbereiten, ist nur logisch. Jeder Tiefenpsychologe kann diese Zusammenhänge erklären. Ich halte das für unglaublich, dass wir immer noch den jungen Leuten zumuten, oder die kommen ja zum Teil auch freiwillig, dass sie das dann lernen.
Damit sie irgendeinen Job bekommen.
Damit sie einen Job bekommen. Es gibt aber viele andere Jobs, muss man dazu sagen. Keiner wird da heute mehr gezwungen. Zum Glück haben wir die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft. Aber das ist immer die Schizophrenie, in der wir auch die jungen Leute erziehen. Und wir sagen ihnen, das ist alles konsequent, das muss leider so sein. So scharf. Solange das so ist, dass wir die jungen Leute in diese Schizophrenie hineinführen, wird auf der Welt kein Frieden herrschen.
Sind Sie jetzt für oder gegen die Bundeswehr?
Ich bin dafür, dass wir nach dem Motto Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Bitte, der unverdächtige Helmut Kohl hat das gesagt. Politik machen, auch Verteidigungspolitik. Ich glaube, dass wir die nationalen Streitkräfte abschaffen müssen. Überwinden müssen. Ich glaube, dass wir die NATO auflösen müssen, so wie Gorbatschow den Warschauer Pakt aufgelöst hat. Damals haben wir alle gejubelt. Ja, warum waren wir nicht genauso konsequent und haben die NATO abgeschafft? Ich glaube aber auch, dass Gewalt ein Potenzial ist, das in uns Menschen auch angelegt ist. Deshalb wäre ich dafür, dass die UNO so stark gemacht wird, dass die UNO das Gewaltmonopol bekommt, so wie heute nationale Regierungen noch das Gewaltmonopol haben. Polizei stärken, Weltpolizei einführen und die auch, solange noch Gewalt vorherrscht, militärisch ausrüsten, dass zum Beispiel ein Völkermord wie in Ruanda nicht stattfinden kann. Dort haben UNO-Soldaten untätig zugeschaut. Oder Srebrenica, das ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, als Pazifist habe ich damit ein echtes Problem. Dass damals, ich glaube, holländische UNO-Soldaten waren es, Blauhelme, zugeschaut haben, wie ja, ein Völkermord stattgefunden hat. Also es gibt einige Beispiele, wo auch ich als Pazifist ins Grübeln komme und sage, wir brauchen noch Gewaltkräfte, Streitkräfte, die eingreifen, wenn Menschen zur Gewalt greifen.
Oder die zumindest den zeigen, hör zu, wenn ihr diese Grenze überschreitet dann und wehrlose Menschen, dann werden wir euch daran hindern. Das zu tun. Wir schützen dann.
Zum Beispiel. Also an diesem Papa, ich bin ein Realpazifist.
Ja. Kein das Pazifist, Wort habe ich noch nie gehört, aber gut.
Kein Fundamentalpazifist, sondern ein Realpazifist. Der sagt, es kann Situationen geben, wo ich verhindern muss, vielleicht auch mit Gewalt, verhindern muss, dass ein Massenmord stattfindet.
Sie würden niemanden angreifen, um es mal zu übersetzen, aber wenn Sie sehen, dass ein Wehrloser angegriffen wird, würden Sie ihn verteidigen.
Würde ich helfen, ja. Also ich habe mal mit Helmut Kohl über diese Fragen ein Streitgespräch geführt, weil ich auf der Seite der Friedensbewegung Bewegung war und er wollte die Atomwaffen. Und dann hat er den berühmten Satz gesagt, den glaube ich jeder Wehrpflichtige schon gehört hat: Was würdest du tun, wenn du mit deiner Frau oder deiner Freundin im Wald spazieren gehst und die wird angegriffen? Würdest du eingreifen oder nicht? Dann habe ich zu Helmut Kohl gesagt: Natürlich würde ich eingreifen mit allen Mitteln, die ich habe, nur nicht mit Atomwaffen. Denn dann wären alle tot. Mhm. Das ist der Unterschied. Wir leben im Atomzeitalter. Und da kann jeder Krieg der letzte sein, weil es nach einem Atomkrieg keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen können.
Brauche ich in einer...
Das ist ganz neu in der Weltgeschichte.
Herr Alt, Sie schreiben etwas in Ihrem Buch, was die Sache auch, die Perversion und auch diesen Irrsinn nochmal zeigt. Ein Land, was über Atomkraftwerke verfügt, können Sie in keinem Krieg verteidigen.
So ist es.
Also brauche ich gar keine Atomkraft, gar keine Atombomben mehr. Ich kann ein Atomkraftwerk angreifen und dann ist in dem Land Feierabend. Das heißt, auch ein klassischer konventioneller Krieg in einem so industrialisierten Raum wie Europa ist vollkommen absurd.
Also es gab in der Zeit der Friedensbewegungsphase in den 80ern des letzten Jahrhunderts einige Konservative, die genau aus diesem genannten Grund gegen Atomkraft waren, weil sie gesagt haben, Atomkraft macht uns verwundbar. Denn wenn der böse andere mir etwas Böses tun will, dann muss er ja nur mein Atomkraftwerk zerstören und dann ist das ganze Land futsch. Das hat man ja in Tschernobyl und in Fukushima gesehen. Das ist, solange wir Atomkraftwerke haben in den Ländern, sind die Länder letztlich nicht zu verteidigen. Mhm. Weil das ist die offene Flanke, die wir jedem, der Böses will, bieten heute. Terroristen, wir leben im Zeitalter auch des Terrorismus, haben ein relativ leichtes Spiel, wenn sie heute ein Atomkraftwerk angreifen wollen. Wir wissen durch die Unterlagen, die gefunden worden sind nach dem 11. September 2001, dass ursprünglich die Terroristen, die dort die Türme angegriffen haben in New York, ein Atomkraftwerk angreifen wollten. Mhm. Dann haben sie erfahren, dass das Atomkraftwerk verteidigt würde und dass dort Flugzeuge aufsteigen und sie vielleicht abschießen würden. Was übrigens nicht stimmte. Durch diese falsche Information wurde verhindert, dass die damals ein Atomkraftwerk angegriffen hätten, aber theoretisch hätten sie es gekonnt.
Also wenn sich eine Gruppe von Terroristen, für immer, wen sie auch immer arbeiten, vornehmen würden, konkret ein Atomkraftwerk sich vorzuknöpfen und dann eben mit tragbaren Raketen sich darauf, so mit 20 Leuten, dann glaube ich, hat so ein Atomkraftwerk ja, relativ schlechte also, Karten.
Ich bin ganz sicher. Wissen Sie, ein deutscher Hilfspilot ist vor 2 Jahren in den Alpen mit seinem Flugzeug 150 Menschen gegen die Wand gerast. Bewusst. Wenige Kilometer entfernt in Südfrankreich stehen 3 Atomkraftwerke. Der hätte genauso in ein Atomkraftwerk fliegen können. Und der Terrorist, der das vorhat, der lebt längst unter uns. Wer das nicht sieht, lebt im Wolkenkuckucksheim, aber nicht auf dieser Erde. Mhm. Spätestens durch den Terrorismus hätte uns klar werden müssen, wir müssen Atomkraftwerke abschaffen. Das sind Angriffsziele, die ein ganzes Land verwüsten.
Mhm. Oft ist es auch so, dass ein System von innen geschädigt wird, weil vielleicht ist einer, der durchgeknallt ist oder langsam durchdreht, bereits beschäftigt in einem Atomkraftwerk, weil er Atomwissenschaftler ist. Der hat sich radikalisiert, man weiß das ja nicht.
Da haben wir im Südwestrundfunk mal einen Film gedreht, dass in Fessenheim einer, der dort früher gearbeitet hat, aus Verzweiflung und aus Krankheitsgründen, aus psychischen Krankheitsgründen, dort einen Angriff gewagt hat und das Atomkraftwerk in die Luft gesprengt hat. Den Film haben wir im Südwestfunk gedreht. Also das sind alles Möglichkeiten.
Niemand kann dann überrascht sein, dass sich ein Mensch so etwas ausdenkt, sondern ja, das muss man sehen.
Ich bin also sicher, dass diejenigen, die das sich ausgedacht haben und auch die Möglichkeit haben, das machen, längst unter uns leben.
Lassen Sie uns wieder etwas positiver werden in diesem Gespräch, weil hier steht ja drauf, Lust auf Zukunft und nicht Lust auf Atomkrieg. Ja. Herr Alt, ich halte mal, wie unsere Gesellschaft die Wende schaffen wird, heißt, wir werden die schon schaffen, ja, wie nicht, sondern ob, sondern wie. Das heißt, Sie glauben ja fest daran. Sie stellen in diesem Buch am Ende auch 10 Forderungen auf, die fordern Sie aber nicht von der Politik, sie fordern sie von sich und uns allen. Was sind das für Forderungen? Dieser 10-Punkte-Katalog, was fordern Sie da von uns? Zu was fordern Sie sich und uns auf? Was sollen wir tun, um hier die Wende hinzubekommen?
Letztlich bewusster zu werden, bewusster zu leben, mehr in Zusammenhängen zu denken und mehr auch an unsere Kinder und Enkel denken.
Welche Bereiche betrifft das?
Wenn wir das einfach weitermachen, was heute läuft, im Energiebereich, im Baubereich, also Häuser bauen, die halt pro Quadratmeter 3-mal so viel Energie verbrauchen, als sie verbrauchen müssten, wenn man intelligenter, wenn man ökologisch bauen würde. Holz als Baustoff mehr nutzen als bisher. Wenn wir nicht lernen, in diesen Zusammenhängen zu denken, dann ist es mit der Lust auf Zukunft nicht weit her. Dann haben unsere Kinder keine große Lust mehr zu leben. Ich möchte dann nicht mein Enkel sein. die Alternativen, die ich hier aufzeige, ich glaube ja an die Wandlungsfähigkeit des Menschen, an die Umkehrfähigkeit von uns allen. Schauen Sie mal in die Literatur oder in die große Kunst. Goethes Faust ist eine Anleitung zum Umdenken. Dort wurde umgedacht. Dantes Göttliche Komödie ist eine Anleitung zum Umdenken. Es gibt große Kunstwerke und große Wissenschaftler und Künstler, die uns schon immer, Jesus von Nazareth, Umkehr ist möglich. Metanoeute heißt das auf Griechisch, was Jesus gesagt hat. Also die großen Religionsstifter haben, oder Einstein. Einstein hat gesagt, wir nutzen heute höchstens 10% der uns innewohnenden Intelligenz. Also das sind dann noch 90% übrig. Wenn wir es schaffen, allein von 10%, die Einstein prognostizierte, auf 11% Intelligenznutzung zu kommen, hätten wir das Schlimmste schon hinter uns. Wir hätten dann die Energiewende organisiert, wir hätten die Verkehrswende organisiert, wir hätten eine bessere Wasserwende, wir hätten eine Agrarwende und wir hätten die Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen und vielleicht auch ein bisschen weniger zu arbeiten. Wäre ja auch nicht so schlimm, ja, wenn wir das hinkriegen
würden. Das sagen Sie mit 80, der jeden Tag unterwegs ist.
Und uns mehr, ja, mit den Zukunftsfragen beschäftigen.
Nochmal, könnten. Sie sind ja als 80-Jähriger wirklich sehr beschäftigt. Ist das keine Arbeit, die Sie tun? Sie kommen ja auch nicht zur Ruhe.
Also ich habe viel Spaß und Freude. Ich habe Lust auf Zukunft, mhm, und ich denke...
Das ist eine andere Art von Arbeit.
Das ist eine andere Art von Arbeiten. Mein Hobby ist mein Beruf geworden, also mir macht das viel, viel Freude. Und wenn wir solche Arbeitsplätze haben, die den Menschen Freude und Lust und Spaß machen, dann werden sie auch auf ganz andere Ideen kommen, als das bisher der Fall war. Mhm. Nämlich an der Zukunft zu arbeiten und nicht nur zu überlegen, wie komme ich über die Runden, sondern ein Nachbar hat mir neulich gesagt, also weißt du, für mich reicht es ja noch, der ist auch so Mitte 70. Sag ich, hast du Kinder? Und dann wurde er ganz nachdenklich. Für die Kinder reicht es nämlich nicht, wenn wir so weitermachen, mhm, wie bisher. Die werden uns verfluchen.
Also das, was immer galt, können. Meine Kinder soll es mal besser haben, da sind wir jetzt an dem Punkt in dieser jetzigen Zeit, wo es heißt, nee, da musst du gar nicht bis zu den Enkelkindern warten. Deine Kinder werden schon sagen, Papi, schönen Dank.
Ja, das glaube ich auch. Es sei denn, wir kriegen noch die Kurve und sorgen dafür, dass all die Wendemöglichkeiten, die wir in diesem Gespräch besprochen haben, auch umgesetzt werden. Dass das nicht nur schöne Theorien bleiben, sondern dass sie Realität werden. Und das können wir, da kann jeder und jede dazu beitragen.
Wie glauben Sie, weil wir gehen diesen Weg ja schon sehr lange und... Wie können wir jetzt mal auch relativ fix motivieren, weil es ist ja so ähnlich wie Titanic, man hat ja nicht ewig Zeit, ins Rettungsboot zu steigen. Wie kriegen wir das hin?
Wir müssen das in zwei Jahrzehnten schaffen. Die Energiewende zum Beispiel, wenn wir das Schlimmste am Klimawandel noch verhindern wollen. In zwei Jahrzehnten. Ich habe Ihnen am Anfang dieses Gesprächs gesagt, wir haben weltweit den Solarstrom zum Beispiel mehr als verhundertfacht und den Windstrom mindestens verachtzehnfacht. Auf dem Weg müssen wir weitermachen. Also das heißt in Deutschland zum Beispiel jetzt rasch Ausstieg aus der Kohle. Das heißt rasch Abschied vom Verbrennungsmotor. Das heißt rasch anders bauen, ökologisch bauen. Die Agrarwende rascher organisieren, intelligenter mit Wasserreserven umgehen, die wir ja haben in Deutschland. Ist es ja nicht so, dass das Wasser fehlen würde. Ja. Nur wir vergiften das Wasser. Also im Mittelalter gab es für Brunnenvergifter, ja, die Todesstrafe. Heute sitzen sie an der Spitze der Energiekonzerne. Mhm. Da muss die Politik eingreifen.
Wir haben in Deutschland Tausende von Wasserkraftwerken, die nicht betrieben werden dürfen, aus welchen Gründen auch immer, wo wir Strom produzieren dürfen. Wir hatten ja Julian Eichert, den kennen Sie ja auch, ja, dazu interviewt. Also wir sehen eben, dass es auch Leute gibt, die sich dagegen wehren. Wir haben jetzt, das würde ich gerne zum Schlussgespräch, noch gar nicht über Bauwirtschaft gesprochen. Sie sind ein Freund des Holzbaus. Sie sprechen hier über einen Holzunternehmer, der auch Häuser aus Holz baut, ja, und in Kombination mit Holz baut, ein nachwachsender Rohstoff, die energieautark sind. Und in Berlin soll dieser Unternehmer jetzt auch 500 Wohnungen bauen. Beschreiben Sie mal, was soll da passieren? Ist Holz die Zukunft?
Im Baubereich können wir viel mehr mit Holz machen, aber auch da hat sich einiges bewegt. Als ich die erste Sendung gemacht habe in meiner Zeitsprungreihe in der ARD, das war Anfang der 90er, hatten wir in Deutschland etwa 5% des Baumaterials aus Holz. In ganz Deutschland, 5%. Heute sind wir bei 18%. Immerhin eine mehr als Verdreifachung. Mhm. Österreich baut zu über 50% bereits aus Holz. Die Schweiz zu 40%, Kanada zu 60%. Das heißt, intelligentes Bauen heißt mehr mit Holz bauen, weniger mit Eisen und Stahl und Beton, was halt alles sehr, sehr energieaufwendig ist. Mhm. Wenn ich heute mit Holz baue, habe ich schon ein Material, für dessen Herstellung weit weniger Energie gebraucht wird als für Stahl oder Beton.
Weil es wächst?
Weil es nachwächst, ohne dass wir da etwas tun müssen. Dafür sorgt der liebe Gott oder die Evolution oder die Natur oder wer auch immer. Das ist ein nachwachsender Rohstoff und schon deshalb umweltfreundlich. Beton müssen Sie immer wieder neu organisieren, Stahl müssen Sie immer wieder neu, sehr energieaufwendig übrigens, Aluminium. Wenn Sie Aluminium als Baumaterial nehmen, müssen Sie 120 Mal mehr Energie einsetzen zur Produktion dieses Materials, als wenn Sie Holz als Baumaterial nehmen. Da sieht man, dass es immer und für alles Alternativen gibt. Mhm. Alternativen im wahrsten Sinne des Wortes.
Und bei Holz sprechen Sie bei uns natürlich auch Fans an. In Ihrem Buch kommt er nicht vor, aber Sie kennen ihn natürlich auch, Erwin Thoma, der ja das auch ganz klar propagiert. Nicht nur, weil er selbst Holzhäuser herstellt, sondern sagt, das Klima in solch einem Holzhaus, auch noch in die Sonne ausgerichtet, mit Solarzellen auf dem Dach, ist ein vollkommen anderes, ist auch ein sehr gesundes Wohnen. Also, und ich habe bei Ihnen gelesen, dass, ich glaube, 50% des Verkehrs auf deutschen Straßen irgendwas mit Bauwirtschaft zu tun haben. Da wird Baumaterial transportiert. Also das kann man auch alles vermeiden. Als ich das Buch gelesen habe, ich habe es in Griechenland gelesen, weil wir da die Griechenland-Nothilfe weiter vorantreiben. An dieser Stelle vielen Dank dafür, da kommen auch noch News. Saß ich im Schatten, weil es war ziemlich heiß, habe über den Klimawandel nachgedacht und habe aber trotzdem Spaß bekommen, das Buch zu lesen, obwohl es ja auch einige Zustände beschreibt, die traurig sind und ja auch die Zukunft gefährden. Trotzdem hat mich das eben auch erfasst, weil Sie in diesem Buch zum Beispiel auch Pioniere beschreiben, die das, was Sie hier beschreiben, schon vor vielen Jahren erkannt und gemacht haben. Zum Schluss vielleicht auch Sekem. Beschreiben Sie mal, was ist Sekem? Was hat dieser Mann, der in Deutschland ja auch studiert hat und Ägypten, dann nach Ägypten gegangen ist, er ist Ägypter, was hat er gezeigt, was geht? Also für alle, die sagen, ach, das ist doch alles Fantasien. Der hat ja schon vor vielen Jahren angefangen. Wo ist er heute? Was ist Sekem?
Also, das ist ein ägyptischer Intellektueller, der in Österreich studiert hat, aber auch in Deutschland gearbeitet hat und der den ökologischen Landbau kennengelernt hat bei uns. Und der nach Ägypten zurückging, er war ein Freund des damaligen Regierungschefs und die ägyptische Regierung hat ihm eine große Fläche in der Nähe, ich glaube 40, 50 Kilometer von Kairo entfernt, zur Verfügung gestellt. Und er hat dort heute mit über 1000 Mitarbeitern ökologischen Landbau, bitte in der Wüste. Er hat die Wüste zum Blühen gebracht. Dieser Ägypter, heute hat sein Sohn die Arbeit übernommen, er ist voriges Jahr gestorben, hat inzwischen die erste Universität gegründet. Und die haben jetzt, vor wenigen Wochen erst, ein Institut für biologischen Landbau eingeführt in einer ägyptischen Universität. Und die sagen, wir wollen ganz Ägypten zum Blühen bringen, wir wollen dafür sorgen, dass von Ägypten aus dann in ganz Afrika diese biologische Landwirtschaft nachgemacht wird. Ist sehr von dem Anthroposophen Steiner beeinflusst. Und er hat als Ausländer in Deutschland und Österreich gelernt, von den Alternativen, die wir haben, und hat sie jetzt in Ägypten eingeführt. Ich habe in dem Buch das als sehr positives Beispiel beschrieben. Erstens dafür, wie Ausländer wieder zurückgehen in ihr Land, von hier die Ideen mitbringen und dort realisieren. Und der hat nie flüchten wollen, sondern der hat eine Zeit lang hier gelebt und hat Inspirationen in sein Land gebracht. Und zweitens, sein Sohn hat das übernommen und jetzt entstehen solche Initiativen in ganz Afrika. Übrigens, die wollen jetzt zweistöckig Landwirtschaft betreiben. Das bedeutet, 5 Meter über dem Acker Solaranlagen und machen dann Strom. Und auf dem Acker wird normale Landwirtschaft betrieben. Und auch zweistöckig. Und das bedeutet, die Ernten sind größer als bisher, weil die Sonne in Afrika nicht mehr so auf die Böden brennt, wie das bisher der Fall war, weil 5 Meter höher eine Solaranlage ist, auch noch Strom produziert.
Und auch zweistöckige Landwirtschaft. Sehr intelligente Tröpfchenbewässerung und so weiter. Also von daher innovativ und nicht, dass man sich vorstellt, ja, die arbeiten eben alles, die setzen auch Maschinen ein, aber das ist eben die intelligente Kombination. Ich möchte das Gespräch damit abschließen. Sie sind jetzt nicht jemand, der zurück in die Steinzeit möchte, dass wir alle so ganz hart wie in den vor 300 Jahren darben müssen und sie auch keine moderne Medizin, damit wir früh sterben, der Platz für die Kinder ist. Sie sind auch ein Freund des Modernen, aber wir haben es wohl ein wenig übertrieben. Wie wird die Welt in 20 Jahren oder 21 Jahren genau aussehen? Ich sage es deswegen bewusst, weil Sie haben ja für Ihren 100. Geburtstag bereits ein Interview mit einer Zeitung in München ausgemacht. Also werden Sie noch erleben. Wie wird in 20 Jahren die Welt oder Deutschland, sagen wir mal Deutschland, der deutschsprachige Raum, Deutschland, Schweiz, wie wird das aussehen? Wird die Wende, die Sie hier sich wünschen, von der Sie sagen, dass sie sich abzeichnet, wird die da sein oder werden wir diese Chancen sagen, hätten wir es nur so gemacht? Wie wird es kommen?
Herr Jessen, ein Journalist ist kein Prophet. Ich kann nur Möglichkeiten aufzeigen. Also wir haben die Möglichkeit, Energiewende, Agrarwende, Wasserwende, Bauwende, Waldwende zu organisieren.
Geistige Wende.
Ja, das ist natürlich in erster Linie ist es ein geistiges Problem. Technisch können wir das alles. Ja. Das habe ich in diesem Buch aufgezeigt. Mit vielen positiven Beispielen aus der ganzen Welt. Technisch geht das. Ob wir das im Kopf schaffen, ist eine mentale Frage in erster Linie. Ob wir so viel Druck ausüben auf die Politik. Ob wir so bewusst werden, dass uns die Alternativen so eine Herzensangelegenheit werden, dass wir es von der Politik einfordern oder den Politikern sagen, ihr kriegt nicht mehr unsere Stimme. Wir wählen euch nicht mehr, wenn ihr nicht die Wenden schafft, die heute möglich sind. Das ist eine offene Frage. Also die Zukunft ist offen. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich bin auch Historiker. Zukunft ist immer offen. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass es in eine positive Richtung geht. Es kann aber auch in eine negative gehen. Wenn die Trumps dieser Welt einfach so weitermachen und sagen, Kohle ist Zukunft, Atom ist Zukunft, das ist ja Trump. Mhm. Wenn wir denen erlauben, als Wählerinnen und Wähler, einfach so weiterzumachen wie bisher und das Alte fortzuführen, dann sehe ich schwarz für die Zukunft. Aber das liegt an uns.
Das amerikanische Imperium, wie wir es erlebt haben, auch als einen militärischen, industriellen Komplex, ja, der global agiert. Und diese amerikanischen Werte, die ja gar keine amerikanischen Werte sind, das wird ja auch immer erklärt, ja, verkauft. Glauben Sie, dass das zu Ende geht und dass die Welt ja längst bipolar oder mehrpolarig ist und sagt, das machen wir anders? Also dass die Chinesen, also, die Russen, Asien sagt, das machen wir anders? Glauben Sie, dass das nicht mehr rückgängig
war? Letzte Jahrhundert war sicher überwiegend ein amerikanisches Jahrhundert. Das 21. Jahrhundert wird nicht, wie viele meinen, ein chinesisches werden. Es wird ein bipolares Jahrhundert werden. Das heißt, Europa wird stark sein dabei. Wenn wir die Dinge entwickeln, die ich hier beschrieben habe, wird Europa ganz stark sein und in vielen Bereichen auch vorbildlich. Wenn ich heute in Asien bin, dann höre ich immer, Amerika ist nicht mehr Vorbild. Was die im Nahosten gemacht haben, ist nicht gut. Kriege, Tote. Europa ist unser Vorbild, weil ihr es geschafft habt, in der EU die Kriege zu überwinden. Europäische Union heißt, noch nie hat 60 Jahre lang ein EU-Land ein anderes mit Krieg, per Krieg überfallen. Noch nie. Ja, EU ist ein Friedensprojekt und das ist Vorbild. Nord- und Südamerika werden intensiver zusammenarbeiten. Das ist ein weiterer Pol in der Welt. Afrika wird ein Pol sein in der Welt, aber Europa auch ein starker. Und natürlich Indien und China. Nicht China allein, wie oft gesagt wird. Ich bin oft in Indien gewesen und bin sicher, dass die spirituellen Werte, dort kann man von spirituellen Werten sprechen, in der indischen, hinduistisch-buddhistischen Kultur, dass die spirituellen Werte, ist ja kein Zufall, dass alle Religionen im Osten entstanden sind, keine einzige im Westen. Alle großen Religionen, alle Weltreligionen kommen aus dem Osten. Und die Spiritualität des Ostens, kombiniert mit den Technikfortschritten und den materiellen Fortschritten im Westen, wäre ein Friedensmodell für die Zukunft. Kombiniert das Spirituelle und das Materielle. So stelle ich mir die Zukunft vor. Wir haben ja jetzt mindestens zwei Jahrhunderte hinter uns, die überwiegend materiell geprägt worden sind. Jetzt müssen wir lernen vom Osten, was Spiritualität ist und wie Spiritualität und Materie und materielle Welt zusammenkommen können. Dann können wir das erreichen, was Jesus von Nazareth mit Himmel auf Erden gemeint hat.
Herr Alt, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, für Ihr Kommen und vor allem für dieses Buch.
Schönen Dank Ihnen.
Franz Alt, der Name passt so gar nicht. Franz Jung müsste heißen. Lust auf Zukunft, wie wir, ja, unsere Gesellschaft, die Wende schaffen wird. So steht es hier drauf. Wir werden die schaffen. Ich glaube auch fest dran. Uns bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, denn die Zukunft liegt nicht vor uns. Die Zukunft ist im Grunde das, was wir auch als kürzesten Abstand am vorderen Teil der Gegenwart begreifen müssen. Und das wird in Ihrem Buch auch beschrieben. Wir sollten nicht darauf warten, dass die Zukunft sich ändert und wir machen dann steigen damit ein. Wir können nur etwas einsteigen, was wir selber machen. Ich glaube, um da auch Politiker mal ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, das gute Vorbild, was wir fordern, was sie gehen wollen, den Weg, den müssen wir vorgehen, damit sie nachgehen können. Weil Politiker lassen sich immer nur für etwas wählen, von dem sie wissen, dass es Mehrheiten hat. Wenn wir es nicht vorgehen, dann sind sie verunsichert. Man denkt immer andersrum, aber eigentlich ist es eben so. Wenn wir sagen, hey, ihr könnt ruhig mutiger sein, wir sind schon so weit, dann können sie das, was wir leben, bereits aussprechen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, Herr Alt. Und Sie sind wirklich ein sehr fleißiger Autor. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, was Jesus wirklich gesagt hat. Auch bei uns im Programm.
Da geht es um den aramäischen Jesus, ja, den Ur-Jesus.
Denn Sie haben es geschafft, einen Experten zu konsultieren und zu stehen, der eben Jesus in seiner Originalsprache übersetzt hat, 40 Jahre lang. Und deswegen das, was wir heute eben, das schließe ich hier, was wir heute oft hören als Zitat, hat er so gar nicht gesagt. Es heißt zum Beispiel eben nicht, macht dir die Erde untertan, sondern
macht euch der Erde untertan. Und dann ist das etwas ganz anderes. Dann wird nicht mehr die Erde ausgebeutet, sondern wir arbeiten zusammen mit diesem schönen Planeten Erde.
Herr Alt, wie wichtig ist in diesem Zusammenhang zum Schluss das Wort und für was es steht, Demut?
Ich glaube, ein großer Teil der Probleme, die wir heute haben, die Möglichkeit, einen Atomkrieg zu führen, die Möglichkeit, durch den Klimawandel die Welt kaputt zu machen, besteht aus Übermut, dass wir Menschen nicht demütig genug waren, dass wir gedacht haben, wir könnten gegen die Natur arbeiten. Wenn wir nicht lernen, mit der Natur zu arbeiten und in den Grenzen, die Natur uns setzt, auch im materiellen Bereich zu leben, dann haben wir keine Überlebenschance. Dann werden wir verschwinden, so wie die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren verschwunden sind. Wenn wir aber lernen, in diesen Grenzen zu leben und demütig in diesen Grenzen zu leben, haben wir die Überlebenschance schlechthin.
Herr Alt, vielen Dank fürs Kommen.
Schönen Dank.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Franz Alt und dieses Buch möchte ich wärmstens empfehlen, Lust auf Zukunft. Es ist eine Anstiftung, sich selbst zu motivieren, in die Spur zu kommen, in die Spur der Natur. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.